Happy Shooting, Folge 248. Dützen, die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
So, jetzt kann ich das hier runterziehen, das ist ganz gut, aber...
Live, wir sind live.
Ich muss mir noch ein paar MIDI-Tasten irgendwie anlegen, damit ich das direkt starten kann, ohne den Fokus auf der...
MIDI-Tasten.
Irgendwann labert übrigens George wieder. Ich weiß noch nicht genau wann.
Hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Da fehlt mir irgendwie noch wie bei den Radiosendern so eine Anzeige, die uns runterzählt.
Jo, es ist Dienstag, wir nehmen wieder auf.
Also, ja. Hörst du die Musik jetzt eigentlich laut oder soll ich sie ganz rausziehen?
Die nervt schon ein bisschen. Zieh die mal weg.
Ich zieh sie mal ganz raus. Okay.
Weg mit der Musik. Du hast den Kalender umgeschrieben.
Ja, genau. Also eigentlich nicht. Das ist im Happy Shooting Universum ist das schon mal so, dass Dienstag auf den Mittwoch fällt.
Wenn wir aufnehmen, ist halt Dienstag, ne?
Ja, ich habe das ja auf Google Plus mal so dargelegt, dass man nur ganz wenige Buchstaben ändern muss, um aus Mittwoch Dienstag zu machen.
Habe ich gesehen, fand ich interessant, neue Sichtweise. Ja, dann lass uns doch mal, also wir sind Happy Shooting, der Dingens, na, Fotopodcast, ich bin heute auch nicht ganz bei der Sache, mit Boris,
das bin ich,
und hier Chris und ja, mal wieder live. Livestream, happyshooting.de/live, wir nehmen ja immer dienstags auf, ne, und dann so circa 17 Uhr, kurz danach, geht der Livestream online und wir haben tatsächlich jetzt, mal kurz ein Update hier machen, 46 Hörer.
Na, das, wow.
Das spricht sich langsam rum, finde ich gut.
46 Hörer, wo siehst du denn, dass es 46 sind?
Ja, du hättest dich mal mit der happyshooting.de/live-Seite beschäftigen müssen. Da gibt's einen Link, zum Streaming-Server und da siehst du, wie viele Leute online sind.
Mach Sachen.
Ja. Ist voll professionell.
Der Hammer, digital gezählt, da muss es ja stimmen.
Bis auf die Sache mit dem Jingle, aber gut. Dann lass uns einmal gucken, was wir heute so alles tun.
Ja, wir wollen eine ganze Menge tun. Wir wollen nämlich zum Beispiel einen Gewinner ermitteln.
Richtig, für die Schnittstückaufgabe. Dann hat Dirk nochmal einen Nachtrag zu diesem wie auch immer.
Pwn heißt es dann offenbar.
Ja.
Ne? Und dann sucht er Andi Fotopapier für seinen HP.
Ja, denn Moritz hat einen Nachtrag zum Thema Stativ und Stabi und Flugzeug.
Lars ist begeistert von seinem Smart Trick und übersetzt uns mal, was das ist und wie das so funktioniert.
Ja, dann reden wir über eine winzig kleine Kamera.
Ja, über eine Großformatkamera.
Also nee, winzig.
Eine winzige Großformat.
So süße.
Ja, wie dem auch immer sei. Dann hat der Tom eine Frage zu Unterbelichten und Überbelichten und überhaupt.
Ja, dann haben wir was. Es gibt mal wieder Gerüchte über neue Kameras und Zeug.
Oh, siehst du, da wollte ich ja eigentlich, naja, kriegen wir auch so hin. Dann haben wir zum Thema Lapadu nochmal einen Nachtrag. Und zwar diesmal einen offiziellen Nachtrag.
Ja, wir gucken uns mal ein paar interessante Dinge an, die man so aufs iPhone draufklemmen kann, speziell auf die Kamera.
Für die 5D gibt's ein Firmware-Update.
Und wir haben ein paar Neuigkeiten, so zum Beispiel über Inzigkofen, aber machen wir gleich. Zuerst mal kommt das Dingens.
Geräuschrätsel.
Genau.
Ja.
Ja.
Das klingt wie eine Katzentür oder Mausefalle oder.
Oh, du mit Katzentür bist du nicht weit weg von der Wahrheit. Diesmal habe ich das ja mitgebracht.
Oder sowas.
Diesmal habe ich es ja mitgebracht. Ja. Sagt der Katzentür. Waffe Uzi wird hier gemutmaßt im Chat. Der übrigens rappelvoll ist heute. Wahnsinn.
Sehr schön.
Ganz kurz, wir sind ganz fleißig dabei, die 2012er Workshops online zu stellen. Inzigkofen steht ja jetzt schon seit irgendwie 2 Wochen online und ist auch quasi fast voll.
Nee, ist fast voll. Zwei Plätze noch?
Es sind offiziell noch 2 Plätze übrig. Also wir haben jetzt tatsächlich schon 18, halt euch fest, 18 Anmeldungen.
Das hat mich heute echt umgehauen, als ich da deinen Tweet gelesen habe.
Wiederholerquote liegt bei, ich glaube, 1 oder 2 neue Gesichter sind dabei. Der Rest sind, also nicht alles Inzikofen-Wiederholer, aber Wiederholer, die schon auf anderen Workshops waren. Also es wird wirklich wieder ein Familientreffen, es ist total da, aber ich finde es klasse, ich finde es schön. Der Japan-Hokkaido-Workshop, von dem ich auch letztes Mal erzählt habe, fällt aus, findet nicht statt. Schade. Da haben wir die nötige Teilnehmerzahl nicht ganz geschafft. Da haben wir anstatt den, ja, so der Tour-Operator hat uns gesagt, ab 10 könnte er es gerade so machen. Eigentlich aber eher ab 12 und idealerweise 14. Und ja, wir haben, also ich fand es phänomenal, dass es in der kurzer Zeit dann tatsächlich 7 Leute angezogen hat.
Ui, und also knapp vorbeigeschrammt.
Knapp drunter, aber es geht halt nicht. Also dann hätten wir irgendwie alle auf allen Seiten draufgelegt und das hätte nicht funktioniert. Also wird er leider nicht stattfinden, aber wir haben die Idee, nach Japan zu gehen, nicht zu den Akten gelegt, sondern im Jahr 2013, also in einem guten Jahr, werden der Martin und ich zusammen diese Tour machen und dann haben wir auch genug Vorlaufzeit und dann kriegen wir da mit Sicherheit auch genug Teilnehmer.
Das finde ich cool, da kann man besser planen.
Und dann zwar gemeinsam auf Deutsch und Englisch. Also ich kümmere mich um den deutschen Teil der Leute, die mitkommen und Martin um den englischsprachigen Teil. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall gut hin.
Ja. Viele werden ja noch Englisch können und
naja. Aber ich fand's gut, hat nicht geklappt, aber ich fand's wichtig, es zu tun und
Hätte ja fliegen können. Also ich war auch kurz davor, auf den Knopf zu drücken und auch zu bestellen, aber es gab dann eher ein paar terminliche Probleme.
Ja, absolut analog. Workshop-Serie, die im 2012 im Süden. Moni und ich machen diese Workshops. 3 Stück an der Zahl. Und dazu noch einen in Toronto, der wird ganz spannend, da gehen wir nämlich mit Großformat nach Toronto. Und die finden in Tübingen statt, da gibt es jetzt eine neue Räumlichkeit und damit auch eine neue Spüle und damit auch endlich die Möglichkeit zu punchen. Also Süddeutschland absolut analog, die sind ab jetzt buchbar, da sind sogar schon die ersten 3, 4 Anmeldungen drin. Absolutanalog.de ist die Website dafür, da findet ihr alle Informationen. Dann hast du den Pferd- und Apfel-Workshop.
Den Pferd- und
Apfel-Workshop? Nee, hieß er. Pferd und
Foto und Pferd heißt er.
Ach, Foto und Pferd.
Wie kommst du denn auf Pferd und Apfel?
Pferdeapfel, ich weiß ja nicht.
Das finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, nee, es ist wieder so ein Partner-Workshop-Ding, aber könnt ihr natürlich auch einzeln buchen oder mit Freund, Freundin, Bekannten, wie auch immer, euch anmelden. Das heißt, ich habe da eine sehr professionelle Reitlehrerin vor Ort, das findet in Hatten bei Oldenburg statt. Die ist echt gut, sehr gute Trainerin und da könnt ihr ja Reiten lernen oder euer Reiten vertiefen. Sie bietet da so verschiedene Dinge an. Also müsst ihr bei der Anmeldung einfach mal ankreuzen, was ihr gerne möchtet. Letztes Mal war viel Trail dabei und Torarbeit und solche Geschichten kamen sehr, sehr gut an. Aber
das hat Fußball zu tun, oder? So Torarbeit und so.
Nee, eher nicht. Das ist quasi, wie du das so aus guten Western kennst, wenn du als Cowboy deine Herde irgendwie treibst oder zu der Herde rein möchtest, dann musst du ja versuchen, auf dem Pferd sitzend möglichst durch das Tor zu kommen und zwar möglichst so, dass kein Tierchen rausschlüpfen kann. Und das ist gar nicht so einfach und das muss man erstmal lernen, wie man sein Pferd so präzise lenkt und auch mit welcher Taktik man durch dieses Tor so durchgeht, dass das Tor für die Tiere, die drinnen sind, immer zu ist.
Aber fotografisch ist es ja auch ganz spannend.
Genau, fotografisch werden wir diesmal keinen Einsteiger-Foto-Workshop machen, wie beim letzten Mal, wo wir so ein bisschen die Kamera kennengelernt haben, sondern wir werden uns mit dem Thema Licht beschäftigen. Das heißt, es wird ein Strobist-Workshop geben. Wir werden mit verfügbarem und mit mobilen Licht arbeiten und lernen eben, ja, Menschen und Dinge zu fotografieren, was die Lichtformen mal so anstellen, wie man sie richtig einsetzt und so weiter und so fort. Da fangen wir ganz, ganz langsam an am ersten Tag mit den ganz einfachen Basics, was Licht ist, wie es funktioniert, wie es sich verhält und werden dann am zweiten Tag dann so richtig in die Vollen gehen und dann Lichtformer benutzen, vielleicht auch Farbfolien einsetzen und solche Späße machen. Ja, da freue ich mich schon sehr viel drauf.
Ja, dann die 3 Spielzeugladen-Workshops Hannover sind auch noch nicht ganz buchbar, aber in den nächsten Tagen. Das wird ja, so eine Trilogie, drei Themenschwerpunkte an drei Terminen geben. Einmal Thema Mensch, einmal Thema Equipment und einmal Thema Licht. Also da gibt es quasi auch so eine kleine, das kleine Schwesterchen vom Nordheimer Lichtworkshop, der genau. auch im April dann stattfindet. Ja, und ansonsten viel, viel Arbeit gerade hinter den Kulissen. Die Workshops gehen jetzt so nach und nach online und sind dann auch buchbar. Schaut einfach mal auf happyshooting.de/workshop nach. Da gibt's Links und Informationen und zumindest mal alle Daten, dass ihr euch da mal so die in den Kalender kritzeln könnt.
Ja, super.
So, jetzt zum Thema. Firmware-Update für 5D Mark II. Auch übrigens, Thorsten im Chatroom sagt, live zu hören sei ja interessant, aber Leute, was macht ihr dann am Donnerstag? Ich kann nur eins sagen, ihr hört jetzt meine Hälfte der Show, also das Ganze hier in Tübingen, direkt eingespeist in den Streaming-Server. Aber aufgenommen wird die Sendung ja bei Boris und da klingt sie auch ein bisschen anders.
Ja, also nur so. Da klinge ich halt gut.
Genau. Also nur zur Info, ihr habt da quasi nochmal das komplett frische neue Erlebnis am Donnerstag. Ja, 5D Mark II, Canon, 5D Mark II Firmware-Update.
Genau.
Die Kamera ist jetzt drei effing Jahre alt, aber kriegt immer noch wieder mal eine neue Firmware.
Sie ist ja auch immer noch irgendwo in ihrer Klasse die einzige, oder?
Ja.
Sie ist
ja
eine Vollformatkamera, eine 35mm Kamera mit relativ hoher Auflösung. Wie viel hat sie? 22, 24 Megapixel?
21.
Das reicht. 21 Megapixel und es gibt nach wie vor irgendwie keinen Nachfolger in Sicht. Naja, nun hat sie jedenfalls ein Firmware-Update bekommen und zwar wurde da ein Problem behoben bei Reihenaufnahme oder bei...
Lies mal vor dieses Problem. Ich habe es nicht kapiert, was sie meinen, aber okay.
Ja genau, also die Aufnahme wird bei, also ist ein Zitat, die Aufnahme wird bei Reihenaufnahme oder bei Auto Exposure Bracketing, AEB, mit der Einstellung Reihenaufnahme nach der Aufnahme eines Bildes beendet. Das war also offenbar die Fehlerbeschreibung. Also ich nehme an, dass man halt eine Reihe machen wollte von drei Aufnahmen, zum Beispiel drei Bilder, aber bei einer bestimmten Einstellung wurde nur eins gemacht und dann abgebrochen. Das soll jetzt jedenfalls behoben sein. Und ganz, ganz wichtig, ein Orthographiefehler in der Menüanzeige auf Niederländisch wurde behoben. An diesem Punkt auch mal einen großen Gruß in die Niederlande, da haben wir bestimmt auch Hörer.
Haben wir, weiß ich sogar.
Mhm.
Also,
Grüße. Bringt das nächste Mal eine leckere Krokette mit.
Jetzt diese Klischees, dann musst du aber auch eine Bratwurst.
Das ist kein Klischee, ich bin da schon jetzt mehrfach drüben gewesen, weil wir haben eine Tochterfirma drüben oder eine Partnerfirma, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn wir da dann rüberfahren, dann haben wir natürlich auch Kroketten genascht. Das ist jetzt leider schon wieder ganz schön lange her, dass ich das letzte Mal da war.
Die versuchen euch doch nur irgendwie so reinzulegen, von wegen Klischeebilder und so.
Weiß ich nicht. Ich fand das lecker.
Die wollen übrigens unsere Reserve locken, dass ihr nächstes Mal mit Lederhosen ankommt.
Wer weiß. Ich bring das. Wir hatten übrigens ja auch schon mal Hörer, die haben mich versorgt mit Kellogg's Cornflakes All Bran. Die sind jetzt alle. Knickknack. Hint, zwinker, zwinker. Würde ich mich sehr freuen und Tanja übrigens auch. Das würde unseren Frühstückstisch deutlich bereichern, weil es gibt sie in Deutschland nicht mehr.
Die Ninkes schnorren. Schnorren, Frühstückscerealien.
Ich brauche einfach Hilfe. Ich bezahle das ja auch, das ist ja gar nicht das Problem. Ich muss es ja gar nicht geschenkt kriegen, aber
ja. Ich
kann es hier schlicht nicht mehr kaufen. Das ist einfach doof. So, musste mal raus, der kleine Werbeblock in eigener Sache. Kaufen!
Weißt du, was man kaufen kann?
Nee.
Bei Fotojojo.
Ja doch, das weiß ich, das habe ich natürlich rausgesucht.
Eben, das kommt ja von dir, ich habe da noch zwei Sachen dazu geschrieben. Erzähl doch mal, was du da gefunden hast.
Ja, das hat auch der Ralf geschickt, habe ich inzwischen gesehen in der E-Mail. Also an dieser Stelle nochmal danke Ralf, ich hatte es aber schon gesehen. Und zwar, wer ein iPhone 4 bzw. 4S hat, der hat ja auch eine ziemlich gute Kamera da dran, aber natürlich nur mit einer fixen Brennweite. Und da hat sich jetzt ein Hersteller gedacht, naja, dann machen wir doch einfach mal eine Vorsatzlinse dafür. Und da gibt es auch verschiedene Lösungen dafür, dass man da so einen Metallring drumrum klebt und dann quasi magnetisch andere Linsen davor macht.
Gibt es ja schon länger.
Sowas
ja.
Gibt schon ziemlich lange. Und der hat sich aber gedacht, oh Mensch, irgendwas rankleben und so, das ist blöd. Ich mache einfach mal ein Gehäuse, da steckt man das iPhone rein und da ist dann eben eine Öffnung für die Kamera. Und hinter dieser Öffnung befindet sich quasi ein revolverartiges Rädchen, mit verschiedenen Objektiven davor. Kann man sich so ähnlich vorstellen wie bei Mikroskopen, wo man ja auch so drei verschiedene Optiken unten dran hat.
Ja, oder früher, die Filmkameras haben das ja auch oft gehabt.
Die haben das auch gehabt.
So eine Revolveroptik, mehrere Objektive auf so einem Revolvervorsatz hatten.
Genau, und das haben die hier auch gemacht, und zwar einmal mit einem Weitwinkel, mit einem Tele und mit einem Fischauge. Und ich sag jetzt mal, das ist der nächste Flop. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich muss eigentlich mal einen Blog machen, der heißt Next Flop, wo ich nur so Zeug berichte. Weil das ist mal der Hammer, was da kommt. Also zunächst mal, das Ding soll kosten irgendwie $249 und soll wohl irgendwo um 300 Gramm aufwärts wiegen.
Also oh, hat was Wertiges vom Gewicht.
Ja, super. Da sagst du, okay, kriege ich ja auch drei Objektive dafür, aber die sind in keinster Weise irgendwie korrigiert oder sowas. Ich sag mal, dagegen ist alles, was du mit dem Lensbaby machst, ist ja schon wirklich kunstvoll dagegen. Das Ding verzeichnet wie Sau. Also beim Weitwinkel hast du irgendwie Tonne ohne Ende, beim Tele hast du Kissen ohne Ende, und Tele ist noch nicht mal voll der Bildausschnitt, sondern hast da, als ob du durch so einen Spion durchguckst.
Ich habe mir die auch angeschaut bei fotojojo.com, das ist ein amerikanischer Versand, die, ich sag mal, die haben schon immer wieder mal richtig klasse Zeug, legen aber mal in allererster Linie Wert auf den Cool-Faktor. Und das Ding sieht ja auf den ersten Blick schon mal irgendwie so, wow, ganz schön cool aus.
Ja,
muss man super. Ja sagen. Aber die Bilder, die ich da gesehen habe, sind, also ich meine, es ist immer problematisch, wenn du vor ein bestehendes Objektiv nochmal mit einer Zusatzoptik was veränderst. Ich meine, das kennen wir schon aus den
Geschenkt,
Camcordern und so, wo man keine Objektive wechseln kann und nur mit Aufsätzen arbeitet. Aber auch die kann man gut oder schlecht machen optisch. Naja.
Also das,
$249 ist der Hammer für das.
Also wenn ich mir den Preis und das Gewicht dafür angucke, dass du dann ja mitschleppst, da gehe ich dann lieber daher und hole mir eine richtige Kompaktkamera, und zwar eine richtig luxuriöse zu diesem Preis.
Jo,
ich weiß nicht. Und du hast auch noch was rausgesucht?
Ja, was in dem Rahmen dann eben kürzlich auch noch irgendwo aufgepoppt ist, das war dieses Holger Lens Case für das iPhone. Das ist auch so ein Case, aber aus billigstem Plastik gemacht. Kann man so, ich glaube, so bei irgendeinem Hongkong-Händler live bestellen und kriegst dann auch irgendwie geliefert und kostet irgendwie $25 und nochmal $6 Shipping, Handling und vielleicht dann auch noch Zoll, wenn sie einen dann wahrscheinlich dann...
Bei der Preisklasse könntest du unter der Einfuhr...
Ja gut, auf jeden Fall hat das Ding ja vorne auch so ein Revolver dran, alles aus Plastik, wie gesagt, und da 10 Vorsätze dran. Die dann ja verschiedene Farbfilter und Splitfilter und also was ich da so gesehen habe, das hat mich auch nicht aus vom Hocker gehauen. Das macht halt einen auf Toy Camera und das heißt Holger Lens Case, aber wirklich, was das jetzt wirklich mit Holger zu tun hat, weiß ich nicht.
Außer dass die Qualität vielleicht nicht so toll ist. Aber dafür sind es dann umgerechnet irgendwo so die $30 dann oder sowas.
$30 plus, ja.
Plus vielleicht noch ein bisschen
Umsatz und
Umsatzsteuer, genau.
Und Zoll und so. Also sieht aber schon ganz schön klapprig aus, das Ding. Und ich würde damit auch nicht wirklich rumlaufen wollen. Aber auf der Suche nach einer ordentlichen Vorsatzoptik fürs iPhone, weil ich sag mal, das 4S ist ja jetzt schon eine ziemlich gute Videokamera.
Also, auf jeden Fall.
Das ist
der Hammer, das Ding.
Full HD und der Weißabgleich funktioniert und sogar die Entwacklung funktioniert einigermaßen. Also kann man richtig was mitmachen, was auch was taugt.
Darf ich dich da kurz ablenken? Hast du irgendwie rausgefunden, ob man den Weißabgleich feststellen kann, während man Video dreht?
Nee, weiß ich nicht.
Weil das nervt mich noch etwas, wenn man dann schwenkt, dass er dann den Weißabgleich ändert.
Nö, weiß ich nicht. Also jedenfalls... Trotzdem gute Kamera, erstmal.
Ja, ja. Vielleicht gibt es ja mal eine App dafür.
Ja, auf der Suche nach einem halbwegs brauchbaren Vorsatzgerät, was jetzt ein bisschen weitwinkliger macht. Das Problem bei solchen Sachen sind, dass die in der Regel nicht weitwinklig genug sind. Also brauche ich schon mal so für das, was ich tue, bitteschön ein bisschen was Weitwinkligeres davor. Da bin ich auf den Olloclip gestoßen. Also OLLOCLIP, Olloclip. Das kriegt man hier in Deutschland zum Beispiel über unser beliebtes Versandhaus Amazon für 70 € oder 69 €. Und das ist so ein Teil, was man aufs iPhone draufklemmt. Das ist so ein Kunststoffteil, was man quasi so über die Ecke drüber schiebt. Und das sitzt dann auch ganz gut da drauf. Und das kann man um 180 Grad drehen und es hat auf beiden Seiten so eine kleine Vorsatzlinse. Auf der einen Seite einen Weitwinkel und das kann man sogar abschrauben und drunter ist noch eine Makrolinse, wo man also richtig nah rankommt. Und auf der anderen Seite ein Fisheye, was dann auch tatsächlich im Fotomodus, dann sieht man also schon so ein rundes Bild. Im Videomodus nicht ganz, weil Videomodus hat eine etwas längere Brennweite. Ja, und das Ding ist, qualitativ gefällt mir das sehr gut. Also es ist auch nicht perfekt natürlich, also Fisheye hat natürlich Aberrationen und Verzeichnungen. Das geht bei sowas überhaupt nicht anders, aber zumindest nicht für den Preis. Aber ich sag mal, für den Preis ist es ordentlich. Also die Objektive selber sind, oder die Linsen selber sind dann eingefasst in so Alu. Gibt es, glaube ich, in Schwarz und in Rot. Ich habe mir das Rote besorgt. Und das Plastikteil ist schwarz. Und ja, ist bei mir jetzt im Prinzip fast immer mit dabei.
Ich will die Seite mal gerade öffnen.
Mach das doch mal.
Ich habe jetzt dicke Bandbreite.
Du hast jetzt total die dicke Bandbreite.
Ja, so ein bisschen höre ich das noch.
Apropos, wo wir gerade von diesem Versandhaus reden, unser Luther Karl-Heinz im Live-Chat hat gemeint, den Allbrand gäbe es bei Amazon und hat ja auch einen Link da reingestellt.
Ja, es ist aber langweiliger.
Du bist nur zu faul, so.
Nein, ich freue mich auch einfach mal. Ja. Dann bin ich immer gespannt, was die mir so schicken und dazu schreiben.
Du kriegst also sonst keine Post. Du armer schwarzer Kater. Ja.
Rechnung und so kriege ich natürlich massenhaft, das ist klar.
Tut mir ja so leid.
Schreibt ja kaum einer mal was Liebes.
Tut mir so leid.
Keiner mag mich. Außer ich. Und das ist ja auch schon viel wert. Ja, haben wir das, ne? Revolver für iPhone.
Ja.
Ja, sehr schön. Also Ollum, sagst du, den Ollo-Clip, Ollum sag ich schon, Ollum ist auch jemand, der hilft uns hier nämlich mit der Auswahl von den Flickr-Bildern immer.
Nicht zu verwechseln mit Gollum.
Das nicht mit Gollum, dass wir das, Ollo-Clip sagst du, olloclip.com und das kannst du empfehlen, meinst du?
Ich benutze es und ich finde es gut, ja. Also wie gesagt, du hast natürlich so bei Fisheye hast du so ein bisschen, hast du natürlich an den Rändern lässt die Qualität stark nach, aber
ja, scheiß auf Fisheye.
So für Weitwinkel und auch ab und zu mal so ein richtig nahes Makro, also da kannst du schon gute Sachen mitmachen. Gefällt mir sehr gut.
Ja, cool.
Jo.
Ist ja bald Weihnachten. Dann kommen wir mal zum nächsten und zwar zu Lapadu, Landschaftspark.
Düsseldorf
hätte ich beinahe gesagt.
Düsseldorf.
Dann wäre es ja Lapadü.
Lapasi oder Lapadü? Darf ich du sagen?
Darfst mich sogar Dü nennen.
Dützen darf ich sie.
Darfst mich Dützen. Das ist die aristokratische Art, du zu sagen.
Lass mal hören, was der Stefan geschrieben hat.
Der schreibt, lass mich kurz den Anfang suchen. Hallo zusammen, ich habe im Zusammenhang mit der Fotogenehmigung im Landschaftspark Duisburg mal nachgefragt und folgende Antwort per E-Mail erhalten. Das heißt, jetzt kommt eine Antwort direkt von der Projektbetreuung der Öffentlichkeitsarbeit Landschaftspark Duisburg Nord. Sehr geehrter Herr, vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage. Gerne können Sie im Landschaftspark privat, also praktisch als Tourist, Aufnahmen machen. Modelaufnahmen sind im Vorhinein bitte bei mir anzumelden, auch wenn es sich lediglich um private Aufnahmen handelt. Hierzu erhalten Sie von mir eine Genehmigung. Für eine Veröffentlichung im Internet würde ich Sie bitten, mir einen Link Ihrer Seite zuzusenden, sodass ich mir kurz ein Bild über den Veröffentlichungsrahmen machen kann. Vielen Dank im Voraus und beste Grüße, IA. Also, keine Angst, schreibt er hier weiter, keine Angst vorm Fotos machen, solange man keine Modelaufnahme machen möchte. Ja, und selbst wenn man es machen möchte, dann sagt man eben, pass mal auf, wir machen hier mit Modelaufnahmen. Das ist aber privat und nicht kommerziell. Ich denke mal, es geht nur darum, dass man im Zweifel eben so eine offizielle Genehmigung zeigen kann, wenn da jemand kontrolliert, dass man sagt, hier ist angemeldet, passt alles. Also alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Ich glaube, wenn ich so einen Landschaftspark hätte, da würde ich vielleicht auch so ein bisschen, zumindest einen Überblick haben wollen, was da so abgeht.
Ja, warum nicht, ne?
Nun gut, also, dann ist das alles gar nicht so heiß, wird alles gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ich schlage vor, dass wir jetzt mal ein kurzes Blickchen auf unsere Social Medias in Res werfen. Ne?
Medias in Res.
Wie auch immer.
Wollen wir mal einen Link weitergeben von Luther2k?
Was schreibt er denn?
Der schreibt auf Twitter, er startet im Dezember ein Adventsfotoprojekt. 24 Tage, 24 Fotos und fragt, ob jemand mitmachen möchte.
Ach, das linken wir doch, oder?
Und da hat er einen Link.
Ich schreibe das mal hier.
Schreib's es rein, ich pack's in den Chatraum. Lololo. Wird live getippt hier.
Das tun wir in die Shownotes mit rein. Das ist schön. Solche Projektchen gefallen mir doch immer gut. So, ach, guck Chat mal, unser Workflow macht links automatisch, wir haben ja dieses neue Notebook-System hier. Mhm. Das macht links automatisch, wenn sie im Titel sind. Oder wenn es zugeklappt ist und es noch sichtbar ist, dann geht's auch.
Habe ich aber schon Antwort von den Machern, die wollen sich das mal angucken.
Sehr schön, dann ist ja gut. Also, das ist eine schöne Aufgabe. Was kommt noch? Camagine,
weißt du doch.
Camagine, ach so, stimmt. Entschuldigung. Streulichtblende lieber teuer vom Objektivhersteller oder günstiger, in Klammer billiger, vom Drittanbieter oder doch downloaden und drucken. Ha! Sehr schön. Also generell hat die Streulichtblende ja die Aufgabe, das Licht, was nicht zum Bild beiträgt, vom Objektiv fernzuhalten, egal ob das jetzt die Sonne ist oder eine weiße Wand oder sonst was. Insofern, ich sag mal, ich habe bisher noch keine Nachteile gesehen bei günstigeren, die man quasi bei zum Beispiel unserem Sponsor kauft oder so. Oder dann eben diese lenshoods.co.uk, also diese britische Seite, wo einer, ja, Druckbögen gesammelt hat als PDFs, mit denen man dann so die Umrisse von so einer Streulichtblende ausdrucken kann und dann überträgt man die auf schwarzes Tonpapier und rollt die zusammen und klebt die zusammen und hat dann eine Papier-Streulichtblende, die tun genauso. Also deshalb muss es nicht immer das Original sein bei den Streulichtblenden, absolut.
Mein Tipp, die nehmen, die du kriegen kannst. Ich kann nämlich gerade aus Erfahrung reden und zwar habe ich eins gesucht für ein Canon-Objektiv und ich habe eins gesucht für ein Sigma-Objektiv. Und für das Sigma habe ich dann nach etwas Suche tatsächlich eine günstige Alternative gefunden für, glaube ich, 4 € oder irgendwie sowas bei unserem Sponsor. Ist allerdings ein ganz billiger China-Kracher. Das merkst du jetzt zu dem Material als solchen erstmal nicht an. Ich meine, Kunststoff ist erstmal da weitestgehend Kunststoff. Da ist also nicht weicher oder härter als das Original gewesen. Allerdings die Beschichtung, die innen drinne das Ganze mattieren soll, die hat am Anfang noch etwas abgefärbt. Also da kann es sich durchaus lohnen, mal mit einem Taschentuch durchzuwischen, damit man keine schwarzen Finger kriegt. Das war so der einzige Unterschied, den ich festgestellt habe. Fürs Canon habe ich keinen günstigen Ersatz bekommen. Da musste ich dann zum teuren Original greifen. Mhm. Tja, aber wie gesagt, technisch kein Unterschied.
Wobei ich es interessant finde, dass diese Third-Party-Teile ja teilweise so innen beflockt sind. Aber wenn ich mir meine Original Canon Streulichtblenden, die ich dann teilweise eben einfach mit den Objektiven gekauft habe, anschaue, die sind dann eben nicht beflockt, sondern die sind halt einfach nur aus schwarzem Plastik.
Ja, also den Nachbau, den ich habe, der ist nicht beflockt, sondern der ist irgendwie so, weiß ich nicht, vulkanisiert oder wie man dazu nennt. Also so.
Ach so, so gummiert oder so.
Ja, so pulverbeschichtet irgendwie.
Na gut.
Und ja, das muss man einfach mal so ein bisschen abwischen, was da zu viel drauf getragen ist.
Luther 2K nochmal. Und jetzt bitte alle Kelloggs an Beansonic schicken.
Ja, bitte nicht alle. Scheiße, wie spricht man das jetzt ab?
Und dann fragt er, wenn du Kelloggs möchtest, was wünsche ich mir dann? Och, mir geht's gut. Ich brauche eigentlich nichts. Ab und zu mal ein bisschen gut zureden hilft mir dann schon, das reicht. Lass uns mal auf Google Plus, das war jetzt gerade Twitter, jetzt schauen wir mal kurz auf Google Plus, der Sven Wagner. Hallo Chris, hallo Boris, Mittwoch ist eh das bessere Dienstag. Ha, zu meiner Frage, Linien und Winkel vor Subjekt, worauf achtet ihr mehr, wenn es ein schönes Bild ergeben würde, in dem man alles falsch macht, was das Thema Linien, Horizont, Häuser etc. betrifft, bedenkt ihr es dann trotzdem oder geht das Subjekt vor? Ich bin mir da immer sehr unsicher, weil das Linienthema ja schon seine Relevanz hat. Groß 3:1 Happy Shooting. Was ist wichtiger, Linien oder Subjekt? Also ich benutze die Linien ja ganz oft, um dem Subjekt den richtigen Stellenwert im Bild zu geben. So eine Linie kann dich ja aus dem Bild raustragen, kann dich auch im Bild halten, kann dich auch zu irgendwo im Bild leiten, zum Beispiel zu einem Subjekt. Kann auch eine Spannung erzeugen, indem es sich vom Subjekt wegleitet. Kann auch ein Bild komplett zerstören, indem es einen einfach ständig aus dem Bild rausträgt. Und dann, naja. Also insofern gehören die zusammen für mich. Also ich schaue mich schon um, wenn ich irgendwo ein Subjekt habe, schaue ich schon, indem ich dann um dieses Subjekt mal rumlaufe und mal schaue von allen Seiten, ob sich dann irgendwo Linien ergeben aus irgendwelchen Sachen im Hintergrund, die dem Subjekt helfen, wenn ich das so möchte. Mhm. Ja, Markus Stroth oder Stroth, ich habe eine Frage zur Bildbearbeitung. Bearbeitet ihr die gemachten Bilder sofort, also innerhalb der nächsten 2 bis 3 Tage, oder lasst ihr euch Zeit damit, mehrere Wochen? Also Bilder direkt bearbeiten, solange die Erinnerungen noch frisch sind, oder das Gesehene erst einmal sacken lassen. Das bezieht sich natürlich auf freie Arbeiten. Ich habe das Problem, dass ich lieber Fotos mache und eher weniger Lust auf die Bearbeitung am Rechner habe. Deshalb haben sich bei mir schon recht viele Bilder aus den vergangenen Urlauben angesammelt, die noch bearbeitet werden wollen. Gruß Markus. PS. Entschuldigt bitte die nicht sehr lustige Wortspielerei am Anfang. 3:1 Happy Shooting. Ja, was meinst du?
Ja, also beides. Also was ich ganz gerne mache, ist, dass ich die Bilder sofort importiere. Also wenn ich dann nach Hause komme, dass ich sie erstmal einlese und noch einmal kurz grob rüber gucke und die erste Vorauswahl mache. Also wo ich schon mal sage, ja, das ist genau das, so wollte ich es eigentlich auch haben und da muss ich noch ein bisschen dran drehen und dann passt es. Oder jo, das ist genau die richtige Basis für die Collage, die ich vorhabe oder was auch immer. So diese erste Vorauswahl, da spiele ich dann meistens, da kann ich mich nicht beherrschen, auch schon mal so ein bisschen an dem einen oder anderen Regler und gucke, ob irgendwas funktioniert oder nicht. Weil, wie du schon sagst, Erinnerung ist noch frisch. Man hat eigentlich die Idee, die man haben wollte mit dem Bild noch im Kopf. Und die versuche ich dann schon mal, ob das geht oder nicht. Und dann setze ich halt meinen Pickfleck oder nicht. Aber dann passiert es mir auch sehr gerne, und da habe ich auch gar keine großen Probleme mit, dass ich es dann erstmal wieder liegen lasse. Allerdings selten mehrere Wochen, sondern eher ein paar Tage. Einfach um wieder einen frischen Blick auf die Dinge zu kriegen. Und dann gucke ich auch gerne nochmal durch die Dinge, die ich nicht ausgewählt habe, um zu gucken, ob da nicht vielleicht doch noch ein paar Sachen dabei bin, die ich doch aufheben möchte, bevor ich sie lösche. Alles andere schmeiße ich dann raus, das wird dann gelöscht. Ja, und dann mache ich mich ran und suche mir so die, sag ich mal, 3, 4, 5 Bilder raus. Also je nachdem, wie viel du natürlich gemacht hast, kann es auch mal mehr sein, wo ich sage, die nehme ich mir jetzt heute mal vor. Und das kann dann auch sein, dass ich nur zu 2 Bildern komme oder vielleicht nur zu einem Bild komme, aber dann gehe ich sie wirklich sukzessive an und bearbeite sie nach, so Stück für Stück. Wenn ich sie zu lange liegen lasse, also wirklich mehrere Wochen, dann ist bei mir so der Effekt, dass ich sie mir dann auch nicht mehr angucke, weil ich in der Zwischenzeit ja schon wieder noch mehr Fotos habe, die dann aktueller sind, und dann sage ich mir auch die alten Dinger, naja. Und von da versuche ich das schon irgendwie zeitnah hinzukriegen.
So mache ich das. Ja. Also für mich hat's, also ich bin natürlich in der Regel doch gleich sehr neugierig und möchte dann die Bilder so schnell wie möglich sehen. Dann kommt's aber öfters mal, dass ich irgendwann später nochmal zurückgehe, wenn's eben gesagt ist, wenn ich nicht mehr so diesen direkten Link zu den Bildern habe. Und dann finde ich oft Bilder, die ich vorher irgendwo eben nicht gesehen habe oder die mir nicht ins Auge gesprungen sind, und frage mich dann, hoppla, warum habe ich das denn übersehen? Das ist doch ein klasse Bild. Aber manchmal ist man auch zu nah dran an seinen Bildern. Also für mich ist es beides. Ich schaue relativ schnell drauf. Und übrigens das Problem, von wegen keinen Bock mehr auf Bearbeiten, weil schon so viele da liegen. Also ich nenne das immer den Digital Backlog. Mhm. Den habe ich ziemlich erfolgreich in den Griff bekommen, indem ich mich einfach mal, ja, mit den richtigen Tools umgeben habe und dann ein bisschen an meinem Workflow gearbeitet habe. Also so sehr ich so wenig mir auch die neue Preispolitik von Adobe gefällt, so gut finde ich allerdings immer noch Lightroom. Also das ist einfach ein klasse Produkt, und das hat mir, aber das Produkt alleine reicht nicht. Man muss sich natürlich dann damit beschäftigen, man muss den Workflow entsprechend lernen, man muss sich einen Workflow überlegen, aber das hilft mir relativ schnell durch sehr viele Bilder zu kommen und am Ende dann halt mit der Handvoll richtig guten übrig zu bleiben.
Jo, ohne Lightroom würde ich das im Augenblick auch nicht mehr schaffen. Oder ja, alternativ Aperture oder wie sie alle heißen.
Michael Grundler.
Der hat eine Ausrüstungsfrage und sagt, hoffentlich nicht zu technisch. Er fragt, würdet ihr lieber ein extremes Weitwinkelobjektiv kaufen, womit sich zwar beeindruckende Bilder erschaffen lassen, welches aber eher selten eingesetzt würde, da sich nicht viele Motive für diesen extremen Bildwinkel eignen? Oder eher ein etwas gemäßigteres Weitwinkel, welches alltagstauglicher ist, aber eben in manchen Fällen nicht weitwinklig genug? Im konkreten Fall, schreibt er, geht es um ein 15 mm oder ein 21 mm Kleinbild? Beim Kleinbildformat. Nachträgliches Zusammenstitchen von Einzelfotos möchte ich vermeiden. Tja.
PS, über die korrekte Kommasetzung im obigen Schachtelsatz darf sich Boris gerne den Kopf zerbrechen, wenn er mag.
Nee. Ich gebe das Kommasetzen zerbrechen ja auch weiter an andere, Michael. Das hast du falsch verstanden.
Ja, was machst du da?
Ich weiß nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner für bin, weil ich bin da eher so der Extreme. Das heißt, ich wollte alles am Extrem haben, deswegen habe ich mir einen Weitwinkel geholt, und zwar das 12 bis 24, und ich habe mir die Russentonne mit 1000 mm geholt. Somit habe ich eigentlich beide Enden ganz gut abgedeckt. Es ist allerdings tatsächlich so, dass ich das 12 bis 24 extrem selten einsetze, weil 24 mm habe ich auch an meinem Alltagsobjektiv, an dem 24 bis 105 von Canon. Das habe ich sehr, sehr gerne drauf, und 24 mm reicht mir meistens aus. Wenn es nicht reicht, weiß ich das oft vorher, dann nehme ich halt das 12 bis 24 mit, und ich bin ganz froh, dass es ein Zoom ist, weil 12 ist zwar wirklich sehr effektvoll, aber nicht immer das, was man will. Von daher bin ich ganz glücklich über einen Zoom. Ich würde jetzt zum Beispiel keine Festbrennweite 12 mm kaufen wollen, weil die würde ich wahrscheinlich einmal in 5 Jahren vielleicht benutzen oder so. Bei 15 mm am Kleinbild, das ist verdammt viel, bin ich mir nicht sicher, ob ich das wirklich nutzen würde. Also wenn ich wirklich vor der Wahl stünde, 15 oder 21, würde ich wahrscheinlich dann doch zum 21 mm greifen. Jetzt so aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Würde aber an dieser Stelle empfehlen, wenn du auch so dieses extreme Bauchgefühl hast, so wie das bei mir einfach ist, dann guck dich doch mal nach dem Zoom um. Also bei mir ganz konkret ist es das Sigma. Und egal, was die Leute da im Internet so schreiben und sagen, ich habe das gebraucht gekauft, habe mir vorher RAW-Bilder schicken lassen davon, und ich bin von 12 bis 24 mm absolut endlos glücklich mit dem Ding. Perfekte Bildqualität.
Und bei 12 mm musst du aufpassen, dass deine Füße nicht mit drin sind.
Da musst du echt aufpassen. Vor allem, dass die Linien dann einigermaßen gerade sind.
Ja, also für mich, ich bin ja dann eher der Vertreter der anderen Fraktion. Extreme sind ja schön und gut, aber so selten, wie ich das wirklich brauche, oder ich brauche es eigentlich nicht wirklich. Also insofern, für mich ist das gemäßigte Weitwinkel, das 24, das ist für 98% aller Situationen weit genug, und für 2% kaufe ich mir kein weiteres. Muss nicht sein.
Und wir reden vom 25 mm Format. Wenn du natürlich eine Crop-Kamera hast, oder Michael, du vielleicht jetzt nicht, aber wenn irgendjemand eine Crop-Kamera da draußen hat, da würde ich sicherlich ohne zu zögern zum 15 mm greifen, weil das am Crop dann eben doch nochmal ordentlich was bringt.
Ja, was mir viel mehr bringt, ich meine, es ist zwar immer noch nicht günstig zu haben, aber vielleicht gebraucht dann doch irgendwo, ist dann das Tilt-Shift, weil du bist dann, du hast dann effektiv eigentlich eine größere Brennweite, weil wo du zum Beispiel gerade halten müsstest, um ein Gebäude drauf zu kriegen und dann dafür die Hälfte vom Fußboden nachher verlierst durchs Kroppen, kannst du das eben mit so einem Objektiv hindrehen, wie du es brauchst.
Das 24er Tilt-Shift ist schon echt ein Universal-Genie.
Also, das hat sich für mich als das Idealobjektiv rausgestellt. Und
ich habe es da mal drauf gehabt in Inzighofen von dir, und doch, das weiß schon zu gefallen. Man muss halt ein bisschen mehr dran fummeln und das einstellen und machen und tun, aber wenn man da erstmal so ein bisschen mit klarkommt, dann geht das auch ziemlich schnell.
Nur gut, Thorsten Kunkel, hallo ihr beiden. Nach dem herrlichen Sonnenschein zog heute wieder dichter Nebel auf. Hier im Süden auch. Also gleich die Kamera geschnappt und probiert, gute Nebelfotos zu machen. Habt ihr dafür Tipps? Ich finde es sehr schwer, zwischen nichts zu sehen und schaut total normal aus, einen Mittelweg zu finden. Meine Idee ist, den Nebel für mehr Tiefe im Bild zu nutzen. Habt ihr noch andere Ideen? Viel Gruß und viel Spaß, Thorsten. Ja, also Nebel, du hast natürlich bei Nebel erstmal Kontrastbedingungen, da freut sich jeder Sensor drüber. Also schlicht und einfach, dass du sitzt quasi mitten in einer Softbox. Da kommt das Licht von allen Seiten, von oben und links, rechts. Da gibt's also keine harten Schatten, keine bösen Kontraste. Wirst du in der Regel mit Histogrammen rauskommen, die halt in der Mitte irgendwo einen schönen Hügel haben und rechts und links total wegflachen. Also da wird nichts über- oder unterbelichtet. Da hat auch meistens die Kamera kein Problem, automatisch die richtige Belichtung zu finden. Also das ist das eine. Das andere ist, du hast natürlich gähnend langweilige Himmel. Grau ist nicht schön. Also das sind so Fotos.
Wenn der Nebel so hoch ist, also es gibt ja auch Nebel und Nebel, ne?
Ja gut, wenn es Hochnebel ist, dann sind es Wolken. Er meint schon Nebel, also wo man im Nebel steht, da bin ich mir ziemlich sicher. Und den Mittelweg zwischen nichts zu sehen und schaut total normal aus zu finden, der ist nicht leicht, aber den Nebel für Tiefe im Bild zu nutzen, finde ich ganz spannend. Also zum einen benutze ich solche Wetterlagen ganz gerne, ja, für Fotografie, wo halt dann kein Himmel drin ist, also eher gegenständliche Sachen, eher Sachen, die halt, also weniger Landschaftsfotografie zum Beispiel. So in der Stadt unterwegs sein, bei so einem Wetter Street machen, bei so einem Wetter, klasse, da hast du klasse Belichtungen, kannst hinterher an den Kontrasten schrauben, bis du schwarz wirst oder das Bild, je nachdem. Dann die Tiefe im Bild, ja, der Effekt ist natürlich so ganz typisch zu sehen, zum Beispiel, wenn du dann bei Nebel in den Wald gehst und hast dann diese Baumstaffelung, die nach hinten einfach relativ schnell so im Dunst verschwindet.
Ja, das ist der Punkt. Also du brauchst irgendwie gleichartige Dinge, die in der Tiefe sind, die dann eben immer mehr vom Nebel abgedeckt werden. Wenn du jetzt nur ein Haus hast oder nur ein Baum hast, das kann funktionieren, aber eher nicht im dichten Nebel. Beim richtigen Abstand kann auch das funktionieren, weil man natürlich, du brauchst irgendwie einen Vordergrund, den du vielleicht dann sehr kräftig drauf hast, weil da ist wenig Nebel. Und du brauchst dann irgendwie den Mittelgrund, wo du vielleicht etwas noch gerade im Nebel erkennen kannst, so schemenhaft. Und du brauchst halt dann den nicht mehr vorhandenen Hintergrund, weil er halt zum Beispiel im Nebel verschwindet. Das wäre so ein Ding. Oder du hast halt, wie Chris gerade sagt, irgendwie eine Waldsituation oder eben auch Häuserschluchten, je nachdem, wo du jetzt halt bist, wenn der Nebel da ist, wo du halt Wiederholungen hast, die in der Tiefe stattfinden und dann immer mehr vom Nebel abgedeckt werden, bis sie quasi ins Nichts verschwinden. Das sieht halt sehr schön aus.
Wichtig bei solchen Bildern ist die Kontrolle dann am Display. Du nimmst das mit den Augen anders wahr, als die Kamera es wahrnimmt. Das habe ich dann schon das ein oder andere Mal bemerkt, dass das Auge den Dunst nicht so sieht, weil es ihn halt auch ein Stück weit irgendwie, der muss ja sehr parat, kann sowas auch wegrechnen, was die Kamera dann nicht kann. Was man möglicherweise noch beeinflussen kann, ist dann die Stärke dieses Dunstes durch zum Beispiel einen Polfilter. Also da kannst du ja so Reflexionen an nichtmetallischen Oberflächen entfernen, und so Nebel ist ja Wasser in der Luft, und da reflektiert sich natürlich das umgebende Licht, und das kann man dadurch auch ein bisschen entfernen, ein bisschen in den Griff bekommen und damit vielleicht so diese Stärke dieses tiefen Eindrucks noch ein bisschen verändern. Aber da musst du probieren, das hängt von der Situation ab, das hängt von ab, wie dicht der Nebel ist.
Und je nach Tageszeit, wenn jetzt also nicht, es gibt ja so Nebel, wenn die Sonne richtig von hinten durchknallt oder von vorne drauf knallt, aber wenn du so auch noch einen bedeckten Himmel hast, dass du so einen dunstigen, bewölkten Tag auch noch hast, der nicht wirklich hell ist, jetzt gerade im Winter ist das oft so, dann ist es so, dass wir den Nebel durchaus ja als weiß oder als zumindest sehr hell wahrnehmen, er tatsächlich aber eher so ein mittel- bis dunkelgrau ist. Das kommt auf den Fotos immer ziemlich trist rüber. Was ich da halt ganz gerne mache, ist eine Belichtungskorrektur, so von einer halben bis einer Blende mal nach oben, dass es ein bisschen heller wird, nicht zu hell, dass mir die hellen Bereiche nicht ausreißen, aber ruhig mal ein bisschen mehr Dampf drauf geben. Und in Lightroom spiele ich dann gerne so an der Gradationskurve und am Fülllicht und arbeite so ein bisschen dran, dass der Nebel eher ins Hellgrau bis Weiß geht und die Dinge, die dann eben noch gerade schemenhaft im Nebel zu sehen sind, dass die Kontrast kriegen. Das heißt, dass da der Schwarzpunkt und die Schattenwerte etwas kräftiger rauskommen. Du nimmst damit auch ein bisschen den Nebel weg. Ne? Deswegen musst du bei der Aufnahme ein bisschen drauf aufpassen, dass du das Motiv ein bisschen stärker im Nebel hast, als du es mit dem Auge jetzt vielleicht gerne sehen würdest. Weil dadurch, dass du die Kontrastkurve anhebst, arbeitest du die Details aus diesem Nebel wieder hervor. Aber das kann dann halt sehr, sehr schön aussehen, weil dann ist es wirklich ein schöner, heller, knackiger Nebel, wo man sagt, das ist aber spooky hier. Ansonsten ist das alles so eine graue Suppe nur, und das kommt auf dem Foto nicht so schön.
Ja, und letzte Frage von Google Plus. Sascha Röhmke, hallo ihr beiden. Wohnt, wie lagert man am besten die Chemikalien zum Entwickeln? Und muss ich als Mieter einer Wohnung was beachten? Also zum ersten Mal natürlich außerhalb der Reichweite von Kindern, das ist ja wohl ganz klar. Das Zeug sollte man nicht trinken und zumindest manches davon auch nicht an die Finger bekommen oder dann auch schnell wieder wegwaschen. Ist allerdings nicht wirklich dramatischer als jetzt zum Beispiel ein scharfes Putzmittel oder sowas in der Regel. Deshalb würde ich, also ich lagere die hier, indem ich ja so Plastikkisten, so vom Ikea so Plastikkisten habe, in die dann die Flaschen mit den Entwicklerchemikalien reinkommen. Ich habe Kanister, aus dem Baumarkt, so diese 5 Liter destilliertes Wasserkanister, die kaufe ich mit destilliertem Wasser. Das nutze ich dann auch, um Filme am Schluss nochmal zu spülen, damit es keine Kalkflecken gibt. Und die leeren Kanister sind dann für die ja, für den verbrauchten Entwickler und den verbrauchten Fixierer da. Also das kommt dann in diesen Kanister rein und den bringe ich dann, wenn er voll ist, so beim Sondermüll vorbei. Und die freuen sich drüber, weil in dem Fixierer ist Silber drin und das können die zurückgewinnen. Also da ist dann tatsächlich auch nochmal Geld damit zu machen. Hm. Aber ansonsten, also da musst du eigentlich keine besonderen Vorkehrungen treffen. Die Sachen schön zuschrauben und in solche Plastikkisten, dass da auch nichts auslaufen kann, und dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Und als Mieter einer Wohnung, nö. Du darfst ja auch Chlorox und andere böse Chemikalien in deiner Wohnung haben. Also da gibt es nichts. Du darfst sie nicht wegkippen. Also die Wasserschutzverordnungen sagen im Entwicklerchemie, nicht in den Abfluss kippen, sondern über den Sondermüll entsorgen.
Hm.
So.
Ich habe übrigens teilweise so ein kleines digitales Blüpp drin. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme landet.
Das habe ich auch gehört gerade und dachte, es kommt von dir.
Hm. Keine Ahnung, wo das herkommt. Da war es wieder.
Ja. Hm. Skype vielleicht?
Was mag das sein? Vielleicht Skype?
Hört ihr das? Leute im Chat, sagt doch mal, ob ihr so ein Piep gehört habt gerade.
Da wieder.
Ja.
Ich kann hier auch nicht so richtig sehen. Wir müssten still sein, wenn es kommt, dann könnte ich sagen, auf welchem Kanal es hier reinkommt.
Dann sei doch mal kurz still. Dann kommt es natürlich nicht. Nee, egal, machen wir mal.
Piep. Ja, dann kommt es über Skype, dann ist es auf deiner Spur.
Dann muss es irgendwie Skype sein. Na gut. Pech, müssen wir jetzt durch.
Ja, wir werden sehen.
Drück doch mal diesen Knopf.
Ich drück mal diesen hier.
Genau.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Yo, ich rede heute über ein Produkt, was uns Enjoyer Camera zum Testen geschickt hat, was mich wieder mal völlig von den Socken haut. Du weißt ja, ich bin nicht nur Fotograf, sondern ich bin auch Tontechniker. Ich habe mich ja lange viel mit Audio beschäftigt und deshalb ist für mich, also wenn ich so Videos produziere oder drehe, ist für mich natürlich der Sound dabei extrem wichtig. Und Sound ist ja nicht unwichtig. Bist du noch da?
Ich bin noch da. Ich habe gerade gelesen, was das Piep ist. Erzähl ich dir gleich, aber erzähl erstmal.
Gut. ja, und da gibt es jetzt ein Produkt, was ein ganz wichtiges Problem bekämpft. Du kennst das, wenn du eine so eine kompakte Kamera oder irgendwelche kleinen Videokameras oder auch deine digitale Spiegelreflex hast und dann weht ein Wind, dann hast du immer dieses diese lauten Windgeräusche. Und ja. Wie kriegt man die in den Griff? Ja, bei großen Mikrofonen, man kauft sich so ein Buschel, ne?
Die haben doch auch irgendeinen Spezialbegriff, oder? So tote Katze oder irgendwie sowas. Gibt's da
ja, nee, das ist nur ein Marken, das ist nur ein Markenname. Also Dead Cat gibt's von Rode.
Ach so, das Ding
oder
heißt
von Rode, das ist ein Markenname. Aber wie auch immer, also so totes Kaninchen, ne? Kennt man das so vom Fernsehen und so. Und das ist einer der effektivsten Wege, solche Windgeräusche zu unterbinden, weil der Sound der Stimme geht quasi durch, aber der Wind wird in diesen ganzen vielen Haaren gebrochen und ja, dann kommt eben nicht mehr viel von dem Wind beim Mikrofon direkt an. So, und das kann man sich natürlich nicht so einen großen Puschel kaufen und den quasi über die Kamera ziehen, das geht nicht wirklich.
Ist aber, die Kamera weg.
Aber in Kleinformat geht das sehr wohl und Enjoyer Camera hat jetzt im Programm den Micromuff oder Micromuff oder wie auch immer. Und das ist ein kleiner Puschel mit einem kleinen Klettverschluss. Und du hast ein Gegenstück, was ein selbstklebendes Stück Klettverschluss ist, was du an die Kamera klebst. Das ist quasi so ein Ring, den du um diese Löcher vom Mikrofon klebst. Und dieser Micromuff, der hat dann eben auch so einen Ring, so ein Gegenstück. Und das drückst du dann drauf und machst es weg, wenn du es nicht mehr brauchst. Und kannst dann windgeräuschfrei aufnehmen. Das ist total der Hammer. Und ja, dann hat deine Kamera halt so einen kleinen Puschel dran.
Was lustig aussieht.
Es sieht lustig aus, aber es ist völlig klasse. Das Ding kommt in einem kleinen, schönen, runden Pappdöschen, damit man es auch schön aufbewahren kann. Ja, und es gibt es bei enjoyercamera.com für, was kostet das denn? Ich glaube 12,99. Also das wäre so ein Sofortkauf für mich. Da würde ich sofort zuschlagen. Das ist richtig, richtig gut. und funktioniert. Funktioniert prächtig.
Die Frage ist jetzt, wenn man seine Kamera rasiert, ob das dann auch ein Fetisch ist.
Rasierst du deine Kamera?
Ja, wenn du so einen Puschel da dran hast, dann... Ja,
der hat einen Klettverschluss zum Abnehmen.
Ach so.
Du Nase.
Gut.
So wie dein Bart.
Der hat auch einen Klettverschluss zum Abnehmen. Da ja. Muss ich morgen direkt mal gucken.
Ratsch und weg.
Mal gucken, wo ich noch überall Klett hab.
Das wollen wir nicht wissen. jetzt bin ich aus dem Tritt. Ach ja, also Malcolm Muff bei Enjoy Camera, das Ding hat innen drin so ein Durchmesser, dieses Ringchen von 6 mm. Das passt also im Prinzip, diese Löcher sind ja relativ klein. Das passt auch bei Kameras, die mehrere Löcher fürs Mikrofon haben, in der Regel noch ganz gut. Außendurchmesser hat, da ist dann 16 mm, also das ist schön handlich. Und und natürlich, wie immer, gibt es bei Enjoy Camera auch noch 5% Rabatt auf jede Bestellung für euch, die Happy Shooting-Hörer. Und das findet ihr, das geheime Codewort dafür findet ihr auf enjoyercamera.com/happyshooting. Und ja, geht, holt euch den Micro Move, der ist klasse.
Na super. Ja, das Piepen war übrigens, wann immer im Chat einer meinen Namen getippt hat.
Ach nee, jetzt, oder?
Dann ist das so ein Piep, das ist eine Option im Chat, habe ich gerade mal abgeschaltet.
Und das hat da natürlich gleich hier eingestreut.
Jupp, aber das hörst nur du und das hören die nur, die jetzt live zuhören, weil das quasi All Audio ist. Aber
auf einer anderen Spur.
Alles Audio nehme ich gar nicht auf. Also von daher.
Das schneidest du also raus.
Genau.
Also fragt sich jeder, was mit dem Piepen soll.
Genau, ist gar kein Piepen zu hören. So einfach ist das. Cool, ne?
Ja, so ist das, wenn man einen neuen Chat-Client nicht kennt, ne? Hättest dich halt mal früher mit beschäftigt.
So, soll ich mich auch noch vorbereiten oder was?
Ja. Yep.
So, wo kommen wir jetzt hin?
Die Fuji LX oder was auch immer.
Zu einer. Ach ja, genau. Fuji. Fuji macht es jetzt mal wieder möglich. Fuji macht jetzt noch eine neue Kamera und zwar eine LX.
Moment. Ist aber erst ein Gerücht, richtig?
Ist ein Gerücht.
Also
ja,
ist
wobei,
keine Tatsache.
Nee, Tatsache noch nicht, aber es sind halt schon Bilder von dem Body. Geleakt, wie sagt man, durchgetropft, wie auch immer, an die Öffentlichkeit geraten. Und zwar soll der Body von der Fuji LX, also erstmal anders gesagt, es ist Fuji LX soll auch ohne Spiegel kommen, soll aber Wechselobjektive haben. Ihr kennt ja die Fuji X100 schon und die hat ja quasi eine Festbrennweite, die nicht wechselbar ist und es gibt die X10, die hat ein Zoom-Objektiv, das nicht wechselbar ist und einen kleineren Sensor dafür. Und nun soll eben eine LX kommen. Auch kein Spiegel, aber eben mit Wechselobjektiven. Tja, und der Body soll sehr ähnlich wie die X100 aussehen, also auch wieder so Retro-Style-Look. Und für den Anfang sollen drei Objektive kommen. Und das sind zwei Festbrennweiten, einmal ein 18mm Blende 2 und ein 35mm Blende 1.4. Und ein Zoom, bei dem mir jetzt nicht bekannt ist, welche Brennweite da drinne sein soll. Interessant an der ganzen Kiste ist wohl, also der Sensor soll wohl auch halt ein großer sein, aber es soll eben ein neuartiger Sensor sein. Und zwar schreibt man von einem organischen Sensor, was immer das ist. Ich habe da einen Link rausgesucht zu diesen Rumors, wo das noch wieder weiter verlinkt ist. Jedenfalls soll dieser organische Sensor so konstruiert sein und aus Materialien gebaut sein, die es ermöglichen, ohne Mikrolinsen auszukommen. Das heißt, es ist egal, in welchem Winkel das Licht auf diesen Sensor fällt. Es wird in jedem Fall gleichartig gemessen. Deswegen braucht man keine Mikrolinsen mehr zum Sammeln. Es ist auch kein Infrarot-Sperrfilter erforderlich. Das heißt, die Filterschicht kann weggelassen werden, weil dieser Sensor per se nicht auf Infrarotlicht reagiert. Ist natürlich eine traurige Nachricht für alle, die gerne Infrarotfotografie betreiben. Und das Ding soll eine sehr gute Leistung bei wenig Licht zeigen. Also Low-Light-Performance soll sehr, sehr gut sein.
Da bin ich ja mal gespannt.
Da kann man sehr gespannt sein.
Also alles noch Gerücht.
Ist noch Gerücht. Ich bin allerdings wirklich sehr gespannt. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Auflösung und so weiter. Vielleicht gibt es inzwischen hinter dem Link aktuellere Informationen. Da wollte ich heute noch mal reingucken, weil das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Habe ich leider nicht geschafft. Wir geben den Link einfach mal in die Shownotes. Das ist hier die Folge 248, happyshooting.de. Wer mehr weiß dazu, einfach mal in die Kommentare schreiben. Das wäre nämlich durchaus eine Kamera, die mich unter Umständen interessieren könnte. Wenn das so eine schöne, kleine, schicke, kompakte ist, so für die Straße mit Wechselobjektiven und dann auch noch eine gute Leistung und noch eine Bildqualität liefert, ja, da könnte ich schon in Schwärmen geraten.
Da muss dann bloß die Firmware was taugen.
Ja, die Bedienung ist dann wieder die Frage. Ne? Aber was wohl klar ist, dass das Teil eben nicht wie die X100 so einen gemischten, so einen Hybrid-Sucher haben wird, sondern wahrscheinlich nur einen normalen Sucher oder eben halt übers Display. Ja, man darf gespannt sein, also wie da weitere Details sind. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir was erfahren.
Wo wir übrigens gerade bei der Gerüchteküche sind, dürfen wir natürlich nicht vergessen, wurde gerade im Chat angemahnt, auch die Nikon D800 kurz zu erwähnen, die ja Nachfolger von der D700 sein soll. Und wie gesagt, alles Gerücht, aber sie soll kleiner, leichter als die D700 sein. Wobei, das Ding sieht immer noch massiv aus auf den geleakten Fotos, wenn es denn tatsächlich geleakte Fotos sind. 36 Megapixel.
Autsch.
Autsch, Compact Flash und SD Memory Card Slots, größeres Display, bessere Videoqualität als die D3S, Video Modes 1080p, 30, 25, 24 und so weiter. Und das sind so die Daten, die jetzt mal so geleakt sind.
Wie
oder,
groß der Sensor?
Gute Frage, ich denke Vollformat. Ich gehe jetzt mal bei 36 Megapixel streng von Vollformat aus.
Hoffentlich.
Wie gesagt, auch ein Gerücht. Wir werden hoffentlich bald irgendwann mitbekommen, was es da
Ja. Da bin ich mal gespannt, wie groß die Bilder werden. Also wie gesagt, nichts gegen Auflösung. Also wenn die Bildqualität okay ist, also wir meckern immer rum, nicht zu viele Pixel auf den Sensor packen, weil nun mal die Lichtempfindlichkeit pro Pixel dann runtergeht, weil die Pixel werden kleiner, das ist einfach nur mal Physik, das kann man dann auch wenig überlisten. Und wir möchten natürlich auch bei wenig Licht noch eine gute Leistung haben. Wenn sich natürlich gleichzeitig die Technik so gut entwickelt, dass wirklich jedes Quäntchen auf diesem Sensor ausgenutzt werden kann von diesen Pixelchen und man auch mit 36 Megapixeln eine verdammt gute Leistung hat, auch wenn es mal ein bisschen dämmeriger wird, dann habe ich nichts gegen 36 Megapixel, weil man kann durchaus mal irgendwie eine Ausschnittsvergrößerung machen und gerade Wildlife, da brauchst du eben Lowlight oder Lowlight ist übertrieben, aber du musst auch bei wenig Licht ein scharfes Bild machen, was nicht so körnig wird. Aber du hast eben, selbst wenn du 800 Millimeter dabei hast oder 1000 Millimeter dabei hast, das reicht manchmal nicht und du willst nochmal einen Ausschnitt machen. Und da hast du natürlich schon Spaß mit 36 Megapixeln.
Ich meine, die Maschine feuert sich natürlich damit wieder selber an, weil 36 Megapixel, da brauchst du ja erstmal Objektive, die das auflösen können.
Du musst es auflösen können. Also du brauchst halt gute Objektive. Ne? Also mit der Russentanne brauchst du es nicht versuchen, das ist dann witzlos.
Da kannst du auch mit 15 Megapixeln
arbeiten. Ne, das ist dann wurscht. Aber wie gesagt, ich habe nichts gegen die Auflösung als solches einzuwenden. Das kann sehr, sehr hilfreich sein. Aber wenn du das irgendwie zweimal im Jahr brauchst und die restliche Zeit schleppst du riesengroße RAW-Files mit dir rum, trotzdem, dass die Platten günstig geworden sind, auch wenn sie durch die Flut jetzt mal wieder teurer geworden sind, trotzdem ist man natürlich irgendwie, zumindest ich, versucht, ja, ein bisschen damit hauszuhalten. Und wer mal sich überlegt hat, wie seine Backup-Strategie aussieht, der wird merken, dass das plötzlich ganz schön teuer wird, wenn man dann irgendwie einen RAID hat, was dann irgendwie von 2-3 Jahren die Fotos archivieren soll und das RAID musst du dann nochmal sichern. Und
ja, und dann musst du wieder eher lernen, also brauchst du einen dickeren Rechner oder du musst besser lernen, die Bilder auszusortieren, wegzuschmeißen und so weiter.
Ja, genau.
Also das Ganze zieht einen derartigen Rattenschwanz hinter sich her. Ich habe da im Moment nicht viel Lust, wirklich das so komplett mitzugehen. Aber gut, wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Ja, jetzt lassen wir mal den Tom zu Wort kommen.
Der hat uns geaudioboot.
Hallo Boris, hallo Chris, hier ist der Tom aus Berlin. Ich habe eine Frage und zwar habe ich ja ein Bild im Dunkeln machen wollen und da ist ja die Möglichkeit, dass man entweder ISO hochstellt oder die Blende aufreißt. Ich wollte es mal anders machen. Ich habe den Plus-Minus-Regler an der Kamera benutzt, das heißt, ich habe auf -2 das mal gestellt. Hatte den Effekt, dass die Belichtungszeit sehr viel kürzer war und habe es dann in Lightroom importiert und es da dann wieder auf +2 hochgezogen, also es wieder korrigiert. Der Effekt ist jetzt, dass wirklich das Bild sehr stark verrauscht ist. Ich habe es jetzt mal genommen, sollte man natürlich nicht machen, um zu sehen, ob es am ISO lag, habe ich mal auf ISO 200 das sogar gestellt und damit ausprobiert. Aber es rauscht sehr stark. Ist das überhaupt nutzbar? Ich meine, ich habe im RAW-Modus fotografiert Oder kann man das mit diesem Unterbelichten und Überbelichten eigentlich völlig weglassen? Ist das eigentlich in der Realität nicht anwendbar? Wäre toll, wenn ihr darauf eine Antwort geben könntet. Ja, euer Podcast ist natürlich wie immer super. Ich freue mich immer drauf, ihn zu hören, und macht weiter so. Vielen Dank.
Jo,
Tom aus Berlin.
Da könnten wir jetzt sehr lange drüber reden, glaube ich.
Ja, man kann aber auch relativ kurz machen, was vielleicht also nicht ganz so kurz. Also man kann zumindest mal sagen, diese Belichtungskorrektur, minus 2 plus 2, die ist eher nicht für das gedacht, was du damit gemacht hast. Also sie ist jetzt per se erstmal nicht dafür gedacht zu sagen, oh, meine Kamera gibt mir eine zu lange Belichtungszeit, das will ich nicht. Ich drehe das mal runter, damit die Belichtungszeit kürzer wird. Und dann gehe ich hinterher in die Bildbearbeitung und schiebe mir einfach Licht wieder rein. Dafür ist sie nicht gedacht. Die Belichtungskorrektur ist dafür gedacht, dass du vorhersehbare oder erkannte Fehler des Belichtungsmessers manuell korrigierst. Also bestes Beispiel haben wir oft genannt, weißer Hase im Schnee, willst ein schönes Schneefoto machen, Kamera misst diesen weißen Schnee an, Belichtungsmesser sagt, ups, alles so schön grau hier, und du sagst, nee, Freundchen, mach mal irgendwie ein, zwei Blendenstufen mehr Licht hier drauf, weil das, was du jetzt glaubst, dass es grau ist, weiß ich aber, dass ich es weiß haben will. Dafür ist es gedacht, in die andere Richtung natürlich genauso. Schwarzer Nachthimmel willst du haben, wird einfach mal schön grau, sagst du, nee, Baby, mach mal ein bisschen weniger Licht drauf, ich weiß, der soll schwarz sein, weil der ist schwarz. Dafür ist es gedacht. Das heißt, wenn du schlicht und ergreifend in einer dunklen Situation zu lange Belichtungszeiten hast, hast du ein Problem. Dann brauchst du nämlich einfach mehr Licht. Oder musst damit kreativ umgehen. Oder was würdest du noch als Tipp geben können?
Ja, also die Kamera kann es in der Regel besser. Also lieber die ISO noch ein Stück weiter hochdrehen. Da kriegst du zwar auch mehr Rauschen, aber in der Regel kann die Kamera das besser. Es gibt so ein paar Situationen, wo es vielleicht funktionieren würde, aber ganz wichtig, und das hast du ja richtig gemacht, RAW fotografieren. Also ich habe auch schon mal eine Frage von jemand bekommen, der sagt, er macht das Ganze mit JPEG und korrigiert es dann. Und da ist dann, da geht es gar nicht anders, als dass die Bildqualität völlig in den Keller geht.
Ja, du hast gegebenenfalls einfach kein Signal mehr.
Richtig. Also generell das Korrigieren in Lightroom, wenn überhaupt, dann kannst du beim RAW-File mit einigermaßen beibehaltener Qualität vielleicht eine Blende korrigieren, aber nicht zwei. Und selbst bei einer ist es schwierig, wenn du in dich in hohen ISO-Bereichen befindest, weil da ist dann auch nicht mehr so viel Information da, die du retten kannst. Also das dann nur bei wirklich bei niedrigen ISO-Zahlen, 100, 200, vielleicht noch 400, je nach Kamera. Mhm. Also generell mach das lieber so, dass du in der ISO noch ein Stück weiter hochgehst, anstatt deinen Weg zu gehen, sagst du einfach, nee, dann gehe ich halt jetzt von 1600 auf 3200 oder vielleicht sogar auf 6400. Ja, das Rauschen wird auch schlimmer, aber die Ergebnisse sind in der Regel vorhersehbarer. Wenn du dann noch in JPEG zum Beispiel schießt, also die Kamera noch ihre Bearbeitung drauflegen lässt für Bilder, die du, was weiß ich, gleich losschicken willst oder so, oder wo du nichts mehr nachbearbeiten möchtest, dann kümmert sich sogar die Kamera noch um Entrauschung und solche Geschichten und holt da in der Regel was ganz Ordentliches bei raus. Also das wäre so mein Vorschlag.
Jo, und wenn alle Stricke reißen, schwarz-weiß.
Also genau.
Also, ohne Scheiß, also gerne
Farbinformation rausnehmen.
Mache ich gerne die RAW-Bilder wirklich mit sehr hohem ISO, was eben so geht. Auch mal ein bisschen unterbelichten, wenn es einfach nicht besser geht. Also bei meiner Kamera ist eben bei 3200 ISO einfach auch mal Schluss. Und wenn das noch nicht ganz gereicht hat, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ein bisschen unterzubelichten. Aber das tut die Kamera von sich aus. Das muss ich nicht mehr selber einstellen. Ja, und dann gehe ich eben ins Lightroom, hole wieder ein bisschen Informationen rein. Also, aber wie gesagt, zwei Blenden ist utopisch. Das funktioniert einfach nicht, das sieht einfach kacke aus. Aber so ein bisschen Licht kannst du wieder drauf geben und dann konvertiere ich sehr gerne in Schwarz-Weiß, weil da fällt nämlich das Rauschen nicht mehr so stark auf. Und da kann man sich ein bisschen extremer noch austoben dann mit den Kontrasten und kriegt dann eben auch noch ganz interessante Bilder hin. Hilft natürlich, wenn man schon bei der Aufnahme weiß, dass man das vorhat, dann kann man sich ein bisschen die Bildausschnitte so wählen, dass Licht, Vordergrund, Hintergrund und gegebenenfalls vorhandene Farben im Bild auch so passen, dass du bei einer Schwarz-Weiß-Konvertierung auch was Ordentliches damit anstellen kannst. Hm.
So, jetzt werden wir mal ganz kurz ein bisschen analoger. Diese Geschichte, die ist mir kürzlich auch untergekommen. Du hast jetzt hier mit reingenommen. Das ist ja mal wieder so ein kleines Hammerteil. Also, man kennt mich ja mittlerweile auch als einen, der ab und zu mal mit einer Großformatkamera unterwegs ist. Als ich mit Moni in Toronto war, da haben wir dort sogar ein Wetplate, Collodion Wetplate Porträt von uns machen lassen. Also, das ist eine alte Fototechnik aus irgendwie 1800, schlag mich tot, mit, ja, wo du im Prinzip eine Platte beschichtest mit entsprechend lichtempfindlichem Material. Und die muss dann nass in die Kamera eingelegt werden. Deshalb heißt die Wet Plate und dieser Collodion-Prozess muss dann auch sofort entwickelt werden und dann hinterher muss es noch irgendwie getrocknet werden und was weiß ich. Das ist also, so ein Bild dauert dann schon so seine halbe Stunde auf jeden Fall, bis es mal fertig ist. Und da sitzt man eben vor so eine Kamera und muss dann auch schön ruhig halten, weil das Ding braucht sehr viel Licht. Die haben das dort gelöst, indem sie einfach 2x500 Wattsekunden draufgehauen haben per Blitz. Aber eigentlich brauchst du UV-Licht, also eigentlich musst du, ist es noch besser, wenn du irgendwie draußen in der Sonne sitzt und dann eben mal ein paar Sekunden ruhig hältst. Und ja, es gibt jetzt einen Menschen, der heißt Kevin Klein. Diese Kamera, das ist ja halt eine Großformatkamera, also eine Kiste mit einem Objektiv und hinten einem Rückteil, wo man dann diese Wetplate reintut.
Und wenn du sagst groß, was können wir uns da für ein Format so vorstellen?
Also das waren jetzt auch so 4x5 Zoll,
okay.
12x9 Zentimeter oder so, 12x10 Zentimeter, irgendwo in dem Bereich. Mhm. Ja, und das Ganze war eine Kamera, im Prinzip so zwei geschachtelte Kisten, die du also quasi dann innen, also ohne Balken, sondern zwei so Holzkisten, die ineinander geschachtelt sind und du verstellst dann einfach die Tiefe der Kiste. Mhm. So, und jetzt gibt es einen Herrn, der heißt Kevin Klein und der baut diese Großformatkameras, ich mache jetzt hohe Luftkommas, weil die ist nämlich nicht groß, sondern das ist die kleinste Wetplate-Kamera der Welt.
Genau, miniaturisiert sozusagen.
Ja, aber das Interessante ist, das ist nicht nur irgendwie so ein kleines Modell, nein, das Ding funktioniert.
Ja, das ist halt das Geile daran. Nicht da einfach nur so ein totes Modell, sondern es geht wirklich.
Jo, und da hat es mich umgehauen. Also der hat hier das Format ist ein halbes Zoll im Quadrat für die Wetplate, also 2,5 Zentimeter durch 2, 1,25 Zentimeter im Quadrat. Also das ist so quasi ein großer Daumennagel oder so ungefähr von der Größe.
Was übrigens immer noch verhältnismäßig groß ist, verglichen mit so manchen Digitalsensoren.
Richtig, ja. Ja, und was macht der Mensch? Der hat also tatsächlich dann so eine kleine Linse da reingemacht, die er irgendwo noch her hatte und hat das also wirklich so aus Zahnstochern hat er das Ding gebaut und es mit so einer kleinen Wetplate-Kassette und das Ding ist also mit dem Stativ, mit allem Scheiß drum und dran, mit einer kleinen Blende, die man so reinschieben kann, eben so eine Holzbox zum Reinschieben. Und jetzt auf der Website sieht man dann auch so ein kleines Foto, also da hält er dann mit der Hand so dieses Foto mit so einem Passepartout in der Hand und das ist kleiner als ein Daumennagel, das Bild. Und ja, funktioniert aber. Also das ist mal wieder so heißer, es geht doch. Nicht ganz praktikabel, aber
ja, aber ich meine, das ist doch das Tollste für so einen Modellbauer, wenn das eben nicht so ein totes Modell ist, sondern wenn das wirklich funktioniert. Das übt schon einen gewissen Reiz aus, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen.
So, und jetzt hören wir nochmal ein Audiobuch, oder?
Ja, ich gucke gerade im Chat, da gibt es irgendwie bei jemandem Probleme, der kann den Livestream nicht starten. Seitenladefehler.
Also Livestream starten, da gibt es mehrere Links auf happyshooting.de/live. Unter anderem, lass mich mal aufmachen, ja, es gibt einen Player. Übrigens, ich glaube, ich weiß nicht, warum das vorher so dauernd diesen Dings gespielt hat. Die Seite hat ja, nee, also eigentlich ist ein Autorefresh drin, aber eigentlich nur in dem kleinen Statusbar oben. Die Rest der Seite soll da eigentlich nicht refreshen. Egal, also es gibt einen iPhone-Link, da geht's direkt auf, ja, das kann man dann direkt auf dem iPhone abspielen. Ich denke auch auf anderen Smartphones. Es gibt diesen kleinen Flash-Player auf der Website, es gibt ein Server-Frontend. Wenn man da drauf klickt, bekommt man nochmal ein paar Links. Und mit einem davon, es klappt nicht mit allen Playern, aber ihr könnt zum Beispiel auf der Serverseite diesen M3U-Link kopieren und den bei euch zum Beispiel in iTunes reinwerfen. Das kann den live abspielen.
Interessant, was nicht alles so geht.
Jo, so, gut, jetzt
hören wir uns den Lars an. Genau, es geht um den Smartric.
Ja, hallo Boris, hallo Chris, hallo liebe Shooting-Gemeinde, hier ist der Lars aus Dresden. Und ich wollte mich mal zum kleinen Review melden, und zwar zu dem Smartrig Selbstbau-Kamera-Auslöser. Ich bin vor einer Weile, ich glaube, durch Happy Shooting auch drauf gestoßen und habe eben seit einer Weile einen. Und ich muss sagen, ich finde die kleine Wunderkiste total super. Ja? Also man muss sich das vorstellen, es ist ungefähr so groß wie eine Streichholzschachtel. Unten dran gibt es einen Blitzschuh-Adapter, wo man eben den Smartrig auf den Blitzschuh befestigen kann. Und an der Seite, an der Gehäuseseite, gibt es zwei Klinkenbuchsen. Eine, wo die Kamera mit angeschlossen wird. Und eine, wo man einen Sensor anschließen kann. Da steht da Sensor drauf. Bei mir dazu war halt ein Mikrofon, wo man eben die Kamera dann über Schall dann steuern kann. Des Weiteren gibt es eine Fotodiode, die eben Licht aufnimmt. Also man kann die Kamera auch über Lichtimpulse steuern. Und es gibt einen Infrarotsender, wo man eben Kameras, die Infrarotempfänger eingebaut haben für sich Infrarotfernbedienung, eben auch darüber steuern kann. Oben auf dem Gehäuse gibt es quasi eine kleine Bedienoberfläche, die aus einem Drehrad besteht, also einen kleinen Drehknopf, der halt 16 Positionen hat für die 15 Funktionen und eine für aus. Und dann noch einen kleinen Taster, mit dem man eben dann die verschiedenen Parameter zu den Funktionen noch eingeben kann und dann am Ende eben auch die Funktion auslösen kann. Die wichtigsten Funktionen für mich bei dieser kleinen Kiste sind die Belichtungsreihen. Also man kann eben gerade für HDR-Aufnahmen, ich glaube bis zu 9 Aufnahmen in Folge durch das Gerät automatisch schießen lassen, also ermittelt dann automatisch die Aufnahmezeit, muss die Kamera in den Bulb-Modus stellen und genau, und das ganze Gerät steuert komplett die Kamera. Des Weiteren kann man auch noch Intervallaufnahmen machen, das heißt also einfach Aufnahmen in einem gewissen festgelegten Intervall oder halt auch Langzeitaufnahmen. Und mit der Kamera kann man ja schon ein bisschen Langzeitaufnahme machen, so 30 Sekunden. Aber hier wird das halt ins Extreme getrieben und man kann es halt auch die Kamera 8 Stunden belichten lassen. Ja, genau. Und wie kommt man nun zu dieser Kiste? Ja, ich halt mal bin halt auf die Homepage gestoßen durch Happy Shooting und ja, theoretisch soll man sich das ja selber zusammenlöten. Na gut, nun ist das Ding halt so groß wie eine Streichholzschachtel und eine Platine drin und so weiter und da bin ich halt absolut der falsche Mann dafür, sowas zusammenzulöten. Und da habe ich halt einfach dem Luke geschrieben, der das ganze Ding erfunden hat, und habe halt gefragt, ob es nicht möglich ist, kannst du mir vielleicht eins zusammenbauen oder so, meinte er, ja, kein Problem, mache ich, bin sowieso am Wochenende gerade dabei, überweis mir einfach 60 € und du kriegst ein Komplettset. Und das Komplettset beinhaltet halt eben den Smartrig, ein passendes Kabel für die Kamera, also ich habe eine 7D und da gibt es halt eben ein kurzes passendes Kabel dazu und auch noch ein einfaches Mikrofon, dass man halt das eben die Kamera auch über das Mikrofon triggern kann. Genau, und von daher ziemlich problemlos. 5 Tage später hatte ich das Ding und bin bis heute hochzufrieden. Also von daher auch nochmal ein großes Lob an den Luke, der das erfunden hat. Super Sache. Genau, also das Ding heißt Smartrig. Man findet es unter, also bei Google auf jeden Fall über Smartrig, Smartrig. Und ja, wenn ihr es euch nicht zutraut, das zusammenzubauen, schreibt ruhig mal dem Luke. Ich denke, der ist da kooperativ und kann euch da vielleicht auch weiterhelfen. So, damit bin ich am Ende. Ich würde sagen, 3, 2, 1, Happy Shooting.
Ja, super, Lars.
Ich habe mich gerade an einem Spekulatius verschluckt.
Das geschieht dir recht. Während der Aufnahme zu essen geht ja gar nicht.
Ah, doch, das geht.
Ja, nee, ist klasse. Ich habe übrigens auch so einen Smartrig mal zugeschickt bekommen. Ich habe jetzt blöderweise nicht mehr den Brief hier, von wem ich das gekriegt habe. Also an dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an Unbekannt. Auf alle Fälle ein Hörer von uns. Ja, war sehr, sehr cool, das Teil. Ich habe es noch nicht wirklich im Ernsteinsatz ausprobiert. Ich habe nur mal so geguckt mit dem Mikrofon. Einfach mal so in die Hände klatschen und es funktioniert. Und da werde ich bestimmt noch mal, wenn ich ganz viel Zeit habe, so in langen Winternächten mal schauen, ein bisschen mit rumspielen. Das macht bestimmt Laune.
Also ich denke auch, dass Und jetzt wird er wahrscheinlich erstmal überschwemmt mit Anfragen.
Im Chat schreibt übrigens der Marco, er hat ein Smartrig 2 abzugeben.
Tja. Der Marco.
Marco. Der Marco. Marco, so rum, genau.
Okay.
Ja, wie auch immer die Hörer da jetzt drankommen. Ich würde sagen, einfach einen Kommentar schreiben. Hier, ich hätte gerne den Smartrig 2. Hallo, der Marco. Und jetzt muss der Marco halt am Donnerstag Tage mal in die Folge 248 reingucken.
Gut, Lars, Matrix Review. Ja, noch ein Audioboo.
Oh ja, das ist ein langes Feedback. 4 Minuten, 50 Sekunden ungefähr von Moritz. Der holt zum Rundumschlag über einige Folgen und Hörerthemen aus. Und da würde ich mal sagen...
Und ich hole mir noch einen Spekulatius.
Du holst den Spekulatius und ich höre einfach mal zu. Moritz, leg los.
Hallo Boris, hallo Chris, liebe Happy Shooting Hörer, hier ist der Moritz und ich habe 2 Anmerkungen. Und zwar einmal zu Happy Shooting 234. Ja, wie ihr hört, ich bin in letzter Zeit wenig dazu gekommen, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Jedenfalls hat in der Folge 234 der Till eben gefragt, wie er denn es machen kann, dass er weit entfernte Flugzeuge aus einem Flugzeug fotografieren kann. Und ist da auf das Problem mit der Bildstabilisierung auf Stativen gestoßen. Und da kann ich nur sagen, das ist vollkommen richtig, kann ich bestätigen und ich kann jedem nur empfehlen, die Bildstabilisierung auf einem Stativ auszuschalten am Objektiv, denn es führt nur zu Problemen, denn der Stabilisator geht scheinbar davon aus, dass immer eine gewisse Grundbewegung vorhanden ist und wenn diese fehlt, wie auf dem Stativ eben, dann scheint er eben nicht ganz richtig zu funktionieren. Es gibt neue Stabilisatoren, die angeblich das Problem beseitigen sollen. Ja, hat bei mir nicht ganz geklappt und deswegen kann ich nur jedem den Tipp geben, Stativ, Bildstabilisator ausschalten. Zu Folge 239, da hat der Wilfried sich über sein langsames Lightroom beschwert. In seinem Fall würde ich mal sagen, vielleicht ist es der Virenscanner, der den RAM hier überprüft, weil dann natürlich weniger Arbeitsspeicher für Lightroom zur Verfügung steht. Ich kann seit Version 3.4 das Problem aber in ähnlicher Weise bestätigen. Also wenn ich viel mit dem Reparaturpinsel arbeite, weil ich zum Beispiel Staub auf dem Sensor hatte, den ich dann wegstempeln muss, oder aber dass ich einige Sachen exportiere, um es als HDR zu rechnen und dann wieder reimportiere, oder aber mehr als 15, 20 Bilder entwickelt habe, dann wird Lightroom brutal langsam. Auch wenn ich den Arbeitsspeicher dann überprüfe, da ist eigentlich bei mir mit 16 GB genug vorhanden. Den scheint Lightroom aber bei weitem nicht auszunutzen. Also Lightroom bleibt da bei 2 bis 3 GB und wird dann aber wirklich absolut langsam. Ich habe keine Ahnung, woran es genau liegt. Ich habe die Grafikkartentreiber aktualisiert. Auch mit Version 3.5 ist das Problem nicht besser geworden. Kann aber das soweit bestätigen, dass einige Freunde und Kollegen das gleiche Problem haben. Also liegt es möglicherweise doch irgendwo an der Speicherverwaltung von Lightroom. Aber ich bin sicher der Meinung, dass man sich da bei Adobe sicher schon Gedanken macht und das Problem bald beheben kann. Und jetzt möchte ich selber noch was anmerken, und zwar zu den Objektiven. Boris und Chris, soweit ich weiß, benutzen ja beide das EF 1740L. Mit Blende 4 von Canon und ich habe für das 1635 2.8.2 benutzt. Das war bereits an den Rändern wesentlich besser als das 1635.1. Ist natürlich mit 1.200 € jetzt nicht unbedingt ein Schnäppchen, gehört auch zu den L-Objektiven bei Canon, aber ist eben so weitwinkeltechnisch bei Blende 2.8 das Objektiv. Ich habe meines jetzt dann leider austauschen müssen und war mir nicht mehr sicher, ob ich eben das 2.8, also unbedingt das 1635 brauche und habe mir dann aufgrund von Tipps vieler Bekannter einfach mal das 1740 angeschaut. Das hat zwar keine Blende 2.8, sondern nur Blende 4 in Anführungszeichen, ist aber meiner Meinung nach an den Rändern, also besonders im Weitwinkelbereich, 1 bis 2 Ideen besser als das 1635. Also eine Abbildungsleistung in der Schärfe, auch mit den Aberrationen. Und ist doch relativ erstaunlich, dass praktisch dieses 1740, das ein doch relativ preiswertes L-Objektiv ist, so mit 650, 700 €, dann Bildabbildungsleistung so viel besser ist als das teurere 1635. Deswegen kann ich jedem nur den Tipp geben, schaut es euch an. Also ich hatte jetzt beide nicht im direkten Vergleich, sondern im Gebrauch nacheinander und ich kann nur sagen, das 1740 ist meiner Meinung nach deutlich besser. Und jeder, der sich hier für einen Weitwinkel interessiert und auf die Blende 2.8 verzichten kann, ist mit dem 1740 erstens günstiger und auch abbildungsleistungstechnisch besser bedient. Möchte ich aber noch ein kleines Manko anmerken. Ich habe auch schon die Blende 4 gespürt. Also ich war draußen beim Fotografieren, Landschaft, und war natürlich gewohnt, klar, kein Problem, mittlere Kreuzsensor bzw. mittlere Kreuzsensoren mit Blende 2.8, kein Thema. Ja, und dann habe ich natürlich keinen Fokus mehr gefunden. Ja. Dann muss ich natürlich manuell nachfokussieren, was natürlich dann ein wenig nervig war, weil es eh schon relativ dunkel war. Da merkt man natürlich die Blende 2.8 dann schon ganz toll. Aber wie gesagt, wenn man auf die Blende 2.8 verzichten kann, ist man meiner Meinung nach mit dem 1740 doch deutlich besser bedient, weil es besser ist. Das war's von mir und 3, 2, 1, happy shooting!
Jo, Moritz, danke für diesen Rundumschlag. Ich habe da auch noch einen Nachtrag zu deinem Nachtrag, und zwar was die Folge 239 und das langsame Lightroom angeht. Jawohl, ich habe das Problem auch. Nicht immer, aber immer wieder. Und zwar nicht nur mit dem Reparaturpinsel, sondern auch mit den lokalen Korrekturen. Also wenn man mit dem Pinsel sehr viel arbeitet, dann geht das bis zum Stillstand. Ich habe gelesen im Adobe Labs Forum, dass es wohl helfen solle, die Lightroom auf eine CPU zu beschränken. Ich glaube, das geht bei Windows, wenn man im Task Manager irgendwie rechte Maustaste und CPU zuordnen oder irgendwie sowas macht. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ab welcher Version, ob das erst mit Windows 7 geht oder ob das schon früher auch ging. Irgendwo gibt's da so einen Trick. Beim Mac habe ich noch nicht gesucht, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Müsste man sich mal anschauen. Also ich tippe da auch auf einen Bug, und zwar irgendwo auf einen Speicherverwaltungsbug im Zusammenhang mit Multitasking. Oder vielleicht auch irgendwie das Multitasking als solches, dass irgendwelche Tasks sich da ansammeln intern und wilde Sau spielen. Ja, das mit dem Objektiv wundert mich, weil das 17 bis 40 Blende 4 von Canon, da sind eigentlich schon relativ viele Leute immer am Meckern, was die Ränder angeht, dass das irgendwie nicht so klar abbilden würde und so weiter. Wenn das beim 16-35 noch schlechter ist, interessant.
Also ich habe das 17 bis 40 ja lange Zeit gehabt und ich fand das jetzt nicht irgendwie nicht tragisch. Also
das ist auch nicht tragisch, aber es ist halt schon eine Schwäche, gerade jetzt also
im Vollformat. Du kannst in Extrembereichen im 17 mm Bereich und auf Vollformat siehst du natürlich schon Aberrationen, wobei du diese Schwächen so ein bisschen Abblenden auch wieder ganz gut in den Griff kriegst. Aber dann bist du natürlich schon wieder weit weg von den 4.
Richtig, genau.
Naja.
Interessant.
Der Andi hat eine Frage geschrieben, die verstehe ich nicht so ganz. Kannst du mir die mal erklären?
Jetzt haben wir beide gelöscht, jetzt haben wir es wieder aktiviert, jetzt habe ich es nochmal gelöscht. So, der Andi, der hat eine E-Mail geschrieben, die ich jetzt so direkt nicht vorlesen kann, weil die war irgendwie ein bisschen konfus. Andi, ich hoffe, ich habe dich richtig interpretiert, wenn ich sage, dass du einen HP OfficeJet 5610 All-in-One besitzt. Das ist ja so eine große Kiste, wahrscheinlich mit Kopieren, Faxen, Drucken, alles glücklich sein.
Und Kaffee kochen.
Ja, ich glaube, Kaffee kochen nicht, ne? Oder Kaffee, aber kein Latte Macchiato oder so, wie auch immer. Jedenfalls möchtest du Fotos drucken und du hast zwar Fotopapier, du hast allerdings jetzt nicht geschrieben, was für welches, aber offenbar kennst du Fotopapier, hast das auch schon benutzt. Das scheint aber wohl zu dick zu sein, sagst du. Jedenfalls hast du geschrieben, der Drucker würde das Papier, Zitat, so komisch wickeln. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, was du meinst.
Ich vermute mal, der hat so eine Umlenkrolle oder sowas.
Das
vermute ich jetzt mal.
Das kann schon sein, also dass der Einzug vielleicht einfach ein bisschen komplex ist und dass es keinen geraden Einzug gibt für dickeres Fotopapier. Und du fragst jetzt, welches Fotopapier wir denn wohl empfehlen können. Das ist jetzt natürlich an dieser Stelle etwas schwierig, weil weder kenne ich diesen Drucker, noch weiß ich, welches Fotopapier du jetzt ausprobiert hast. Unsere Empfehlung wäre da, Chris, ich glaube, da sind wir einer Meinung, schau mal ins Anleitungsbuch von diesem Drucker. Wenn das nicht ausgedruckt dabei liegt, dann müsste es eigentlich eine PDF-Datei geben. Da sind normalerweise Papierempfehlungen drin, die mit diesem Drucker funktionieren. Das wird natürlich eine Empfehlung für HP-Papier sein, gehe ich mal von aus, aber das wäre ja schon mal ein Anfang. Die sind nämlich gar nicht so schlecht. Und wenn es damit tatsächlich funktioniert, mit diesem empfohlenen Papier, dann kennst du auch die Papierstärke. Und dann kannst du dich vielleicht auch nach günstigeren Alternativen umhören. Ansonsten würde ich das an dieser Stelle einfach mal an die Hörerschaft weitergeben und würde sagen, schreibt dem Andi doch mal einen Kommentar zur Folge 248, happyshooting.de. Wenn ihr diesen HP OfficeJet 5610 All-in-One habt oder vielleicht ein artverwandtes Gerät und mit welchem Fotopapier ihr denn da gute Erfahrungen gesammelt habt. Das könnte Andi helfen.
Sehr schön. So, der Dirk hat uns geschrieben, da ging es nochmal um diese Pixelporn, wie auch immer Geschichte. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Hallo ihr beiden.
Na, ich höre gerade. Spricht man es aus.
Porn.
Porn, du hörst gleich warum.
Gut, ich höre gerade eure älteren Folgen nach. Gerade höre ich Folge 236, in der ihr den Pixelpone-Funkauslöser vorstellt. Ihr habt euch in der Folge über das Wort Porn, also eigentlich Porn, P-A-W-N, spricht man eigentlich Porn aus. Deshalb ist es ja so komisch für mich. Weil im
P-A-W-N.
Genau. Das Wort stammt aus der Hacker-Gamer-Szene und damit aus dem Leadspeed-Jargon. Basierend tut es auf dem Wort Own. Es ging damals darum, auf Rechner einzubrechen und sich Administratorberechtigungen anzueignen, den Rechner also zu ownen. Bei Gamern bedeutet Ownish das Dominieren eines anderen Spielers. Die Steigerung ist Pure Own. Bei den Hackern bedeutet das, dass am Ende der Hacker exklusiv Administratorberechtigung hat und die eigentlichen Administratoren keinen Zugriff mehr haben. Jetzt kommt Leadspeak ins Spiel. Um nicht von jedem verstanden zu werden und damit beim Tippen nicht so viel zu tun ist, werden Buchstaben weggelassen. Aus Pure Own wurde dann Pwn, also P-W-N. Da Worte mit mehr als zwei Konsonanten schwer auszusprechen sind, hat sich das A in das Wort eingeschlichen, P-A-W-N. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht nicht um die Ballhornung von Porn, stattdessen um Pixeldominanz oder so ähnlich. Keine Ahnung, ob ihr die Trivia bis hier noch lest, trotzdem ein toller Podcast, ich lerne eine Menge, 3-2-1 Happy Shooting, Dirk. Und ich war jetzt der Meinung, und deshalb komme ich immer noch etwas durcheinander mit der Aussprache, dass das Pwn, wenn es nicht PWN geschrieben wird, POWN geschrieben würde und nicht PAWN.
Hätte ich jetzt auch gedacht, ehrlich gesagt.
Da komme ich jetzt so ein bisschen durcheinander, weil...
Weil wenn man schon den Vokal wieder reinnimmt, warum nicht den, der da ursprünglich mal war?
Naja.
Gut. Aber es ist Leadspeak, da darf man auch nicht zu viel drüber nachdenken. Und immer um 13.37 Uhr wird es einem klarer, was es bedeutet.
Genau.
Und wer das jetzt verstanden hat, der versteht auch, was Pwn bedeutet.
Gut, wir haben etwas zu, machen wir die Kiste hier.
Welchen Würfel nehme ich denn? Ich nehme diese beiden wieder.
Ich habe meinen auch. Ein Gewinner zu ermitteln, und zwar die Schnittstückaufgabe. Das wundert mich, also ich dachte ja, nö, ja, ne Schnittstück, da kommt ja nix. Tja, 34 qualifizierte Teilnehmer.
Ja, ganz gut.
Ne? Und zu gewinnen gibt es
eine Weitwinkel-Lochblende ohne Vignette.
Genau. Die Vignette, die habe ich abgeschraubt. Das Weitwinkel-Pinhole mit Canon EF-Anschluss. Passt also auf die aktuellen Canon-Kameras drauf. Ja, das verschicke ich an den Gewinner. 34.
Fängst du an?
Ich fange jetzt mal an und würfel jetzt mal schnell einen Gewinner aus und nö, das wird nichts. 68.
Zu hoch. 55.
55, immer noch zu hoch. 33.
Ja, da haben wir doch eins.
Ja, Thunfisch Königshaus.
Das Tetris.
Was ist das für ein toller Name? Das Bild Tetris. Ah ja, das habe ich auch schon
gesehen
und fand es sehr lustig. Schreibt dazu, eine Ampel an der Wiener Hofmühlgasse wurde von unbekannten Künstlern mittels eines Scherenschnitts zu einem Tetris-Spiel umgewandelt. Wow, was haben die gemacht? Die haben das sind wohl Autoampeln, oder es ist wohl eine Autoampel, da hat ein Triptychon gemacht. Und die haben da, wo das grüne Licht ist, haben die so ein grünes Tetris-Steinchen drauf gemacht. In der Mitte dann beim gelben haben sie so eine Scherenschnittmaske quasi drüber gelegt, dass das wie so ein Tetris-Stein aussieht. Und zwar bei allen drei Lichtern.
Ja, und zwar der Gestalt, dass es eben dieser Viererblock ist. Drei unten, einer in der Mitte. Und von rot nach gelb nach grün, oder beziehungsweise umgekehrt, dann von grün nach gelb nach rot, sonst geht's ja nicht einzeln, dreht sich das Ding eben einmal um 180 Grad. Ziemlich cool. Unbekannte Künstler kann ich mir vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so offiziell als Kunstwerk gilt, sondern da wird jemand tatsächlich einen schwarzen Karton genommen haben, passend zugeschnitten und dann da reingepappt haben. Hoffentlich nicht geklebt. Sonst gibt das, glaube ich, noch mehr Mecker als so ohnehin schon. Ich finde das einfach mal eine geile Idee.
Ich finde, das ist eine lustige Aktion. Ja. Das ist also eine künstlerische Aktion. Ich glaube nicht, dass das wirklich an der Sicherheit groß... man weiß es nicht.
Ach, aber das Ding ist hell genug, so eine Ampel.
Aber die Leute werden wahrscheinlich... Cool. Es wird wahrscheinlich Unfälle geben, weil die Leute alle dann verwundert in die Bremsen treten und sich fragen, wie sie das jetzt steuern können, das Tetris.
Ja, und drücken dann auf ihren Hubknöpfen rum. Wie auch immer, ja, hat mir gut gefallen. Hatte ich mir hier auch schon rausgesucht. Also das überhaupt mal zu sehen und dann zu fotografieren, das ist ja schon mal schön. Und ja, so als Triptychon hat das natürlich was. Ich dachte auch erst, hä, Kunstwerk, stehen da irgendwie drei Ampeln nebeneinander? Weil es sind ja so Nachtaufnahmen, die sind so nebeneinander gestellt. Das könnte auch eine Kunstinstallation sein. Ist aber halt ein Triptychon. Ja, schön gefällt mir das Spiel mit dem Licht. Ne, hat ja dadurch, dass er die genau in dieser Reihenfolge angeordnet hat, von unten nach oben, von links nach rechts, eine Diagonale geschaffen. Also links unten das grüne Licht, rechts oben das rote Licht, dazwischen eben das knallige orangene Licht. Und ich finde auch, dass mein Blick so ein bisschen nach rechts oben gezogen wird, weil warme Farben dominieren kühle Farben. Das also dieses kühle blaue Grün bis hin zu dem knalligen Signal Rot. Und das ist eigentlich so eine ganz angenehme Blickrichtung, die man da geführt wird. Und auf diesem Wege, wenn man es betrachtet, sieht man eben auch noch diesen sich rotierenden Tetris-Block. Sehr schön. Und auch schön, dass du noch ein bisschen Details vom Hintergrund gelassen hast, so rein von der Belichtung oder eben von der Bearbeitung her, dass in der Unschärfe, also im Bokeh hinten eben auch nochmal so ein paar bunte Lichtflecken sind, die einfach nochmal so eine schöne Referenz geben und ja, die Ampel nicht so ganz tot im leeren Raum da stehen lassen. Gefällt mir ganz gut.
Ich schreibe gerade noch was, aber das werde ich gleich auflösen noch.
Lös mal. Ja. Wie auch immer.
Wir haben noch mehr Bilder zu begucken.
Ja, aber wir haben erstmal The Real Name Given, haben wir nicht. Also haben wir ein Thunfisch-Königshaus und du hast gewonnen, nämlich die Lochblende, die weitwinklige Lochblende. Und um die zu bekommen, machen wir am besten direkt an dich, oder? Also schreib eine E-Mail an chris@happyshooting.de.
Genau.
Stichwort Gewinner Schnittstückaufgabe mit deiner Anschrift, dann kann dir Chris das Teil direkt schicken. So machen wir das.
So. Lass uns noch so ein, zwei andere Bildchen angucken.
Aber sehr gerne. Was hast du denn noch?
Ich hätte da eins, was mich erstmal völlig verwirrt hat, von Tobi Buck, das Schnittstück vom Schnittstück.
Das ist dieses Scherenbild vom Scherenbild.
Genau, also zum einen hat mich erstmal völlig verwirrt, dass es Scheren gibt, die 5 Klingen haben nebeneinander. Das hat sich dann hier aufgelöst, das ist eine Kräuterschere, also damit kann man wohl Kräuter klein schneiden.
Das ja, da hast du gleich irgendwie 6 kleine Stückchen am Stück so ungefähr.
Ja, ja, also das fand ich irgendwie, sowas will ich haben, das finde ich ein super Küchenutensil, das finde ich klasse.
Spart man schneiden.
Ja, ist ein Schwarz-Weiß-Bild und ne, ist einfach eine klasse Idee. Und was hat der gemacht? Er hat diese Schere in so ein Blatt Papier reingehauen, hat das fotografiert, hat dann diese Schere wieder in das Foto reingehauen, was er da fotografiert hat, also ausgedruckt, hat dann da die Schere reingehauen so halb, hat das wieder fotografiert und hat dann das Foto, wo die Schere drauf ist, die in das Papier reinhaut, was das Bild ist von der Schere, die in ein Papier reinhaut, nochmal. Also das ist so ein Schachtelbild und die Verwirrung war perfekt. Ich habe also wirklich da so kurz, kurz nachdenken müssen. Also fand ich gut, war ein schöner Effekt. Ich hätte vielleicht an den Kontrasten noch ein bisschen gedreht und die Schwärzen noch ein bisschen weiter runtergezogen. Einfach den Schwarzpunkt noch ein bisschen angeglichen. Aber ansonsten, nee, also klasse Bild. Gefällt mir sehr gut.
Ja, ich finde es ganz okay eigentlich von den Kontrasten. Okay, Schwarzwert könnte man vielleicht ein bisschen mehr drauf geben, aber ich finde es ganz schön, wie er das mit dem Weißpunkt gemacht hat. Man sieht nämlich auf dem ersten Papier, was die Schere schneidet, also da, wo die Rekursion anfängt, da ist es wirklich ein ganz helles Papier, ein weißes Papier und dann kommt eben schon das erste Foto, das ist so etwas dunkler getönt und das
darüber. Technisch nicht leicht zu machen, die genau, noch auseinanderzuhalten, ja.
Weil du siehst wirklich jedes Papier, dadurch, dass es immer so eine kleine Nuance grauer geworden ist. Schön umgesetzt.
Ja.
Auch so wie diese dominante Schere dann in der letzten Ebene da so von rechts oben in das Bild reinknallt.
Und die macht halt da nicht nur, die knallt nicht nur rein, sondern die führt so als Linie quasi hin.
Führt direkt dorthin.
Also. Mhm. Und die
nächste Schere führt wieder zur nächsten Schere in der Rekursion. Ja. Also wirklich ganz nett gemacht.
Jo, hast du noch eins?
Ja, und zwar ein schönes Nebelbild, wo wir gerade dabei waren. Und zwar von Oliver, der Scheuch heißt er. Das Bild heißt Cut Pieces. Da sehen wir halt ein abgeerntetes Feld im Vordergrund. Da sehen wir noch so die Spuren. Vom Abschneiden von, ja, was wird's gewesen sein? Mais wird's gewesen sein, schätze ich mal. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege.
Sieht nach Maisfeld aus, nach abgeerntetem Maisfeld, ja.
Und da sehen wir halt so dieses Stoppelfeld quasi mit sehr stringenten Linien. Also er hat sich sehr zentral auf so eine Feldlinie gestellt zwischen diesen abgeernteten Reihen, direkt über so einer abgeernteten Reihe überhaupt, sodass alle Linien im Bild durch diese Perspektive so zur Bildmitte führen, etwas links von der Bildmitte sogar. Also es ist irgendwie ganz raffiniert geschnitten, das Bild. Und während diese Linien eben in diese Mitte führen, so ja, ins Bild hinein eigentlich mehr oder weniger, führen sie eben auch in diesen Nebel hinein, weil das ist ein extrem nebliges Bild. Und man kann gerade am Ende, dort wo alle Linien eben hinführen, noch eine Reihe von vier Bäumen schemenhaft erkennen, die allerdings auch wieder ein schönes Bild abgeben. Ich meine, sowas kann man dann nicht wirklich konstruieren, das muss man dann sehen und ausnutzen. Denn diese Bäume stehen da in einem sehr gleichmäßigen Abstand, vier Bäume eben. Aber sie bilden in ihrer Gesamtheit so quasi vier Säulen mit einem Bogen oben drüber, weil der linke Baum, der gibt dann so links diesen Abschluss, der zweite Baum von links ist etwas höher gewachsen, weil er natürlich nach Licht strebt, da geht es halt ein bisschen weiter rauf, der dritte Baum wieder, der geht schon wieder ein bisschen nach rechts runter und der vierte Baum, der schließt dann auf der rechten Seite ab. Also man hat so einen richtig, so einen schemenhaften Bogen auf vier Säulen im Hintergrund, die eben ja nicht abgeerntet sind logischerweise, das sind halt Bäume und man hat im Vordergrund eben diese abgeernteten Pflanzen, die in diesen Nebel dahin führen. Also mir gefällt das von der Bildaufteilung und von den Formen, die der Scheuch da gesehen hat, extrem gut. Und ich finde das hier auch als Nebelbild schön umgesetzt, weil unglaublich viel negativer Raum ist. Also das alles spielt sich irgendwo so in der unteren Bildhälfte, ich würde sogar fast sagen im unteren Bilddrittel, na Drittel ist es nicht ganz, aber ungefähr, so im unteren Bilddrittel ab. Schon fast sehr comicartig, der Horizont, ganz flach an den unteren Bildrand gelegt und nach oben hin eben alles in diesem, wie ich vorhin schon sagte, etwas helleren Grau, also nicht einfach so ein tristes Grau, schon etwas helleres Grau, was eben unglaublich viel Raum gibt für die sehr kontrastreiche Schwarz-Weiß-Bearbeitung, die sich dann darunter abspielt. Und das Ganze im quadratischen Bildformat und wie gesagt, die Linien, die ein bisschen links von der Mitte hinführen, fand ich sehr spannend. Also man hätte es wahrscheinlich erstmal so bauchgefühlmäßig gemacht, dass sie genau zentral in die Mitte laufen. Aber ich finde hier die Spannung ist ganz schön, dadurch, dass es ein bisschen links von der Mitte liegt.
Und es ist ein Analogbild, ne?
Ist tatsächlich analog gemacht?
Ja, ja.
Steht es da irgendwo?
Steht da.
Ach da, Yashica. Sehr schön.
Yashica Mat mit einem Shanghai GP3. Ja, sehr schön. Ich habe noch was nachzutragen. Also das war die Bildbesprechung.
Hast du die Links notiert?
Nee.
Dann lass mich das kurz machen.
Mach das. Ich habe noch was nachzutragen und zwar, ich habe ganz vergessen, letzte Woche aufzulösen, den Gewinner des Ausstellertickets für die Fotobörse, die ist ja jetzt am Wochenende und Mono und ich fahren hin und eine ganze Menge andere Leute fahren auch hin und ich hatte ja gesagt, schreibt in die Happy Shooting Folge 246 rein, warum ihr das Ausstellerticket gewinnen wollt. Damit kommt man 2 Stunden vor dem Rest der Welt rein und hat dann zumindest mal ein bisschen Vorsprung und kann sich mal in Ruhe, während da aufgebaut wird, schon mal ein paar Sachen ausgucken und vielleicht auch schon reservieren. Ja, es haben sich 5 Leute gemeldet und diese 5 Leute, aus denen werde ich jetzt hier noch einen Gewinner ziehen. Und da möchte ich dich bitten, mal kurz eine Zahl zwischen 1 und 5. Ich habe die hier so ne, auf Zettelchen gemalt, die Namen, auf der anderen Seite die Nummer jeweils drauf. Und ich möchte dich jetzt bitten, mal eine Zahl zwischen 1 und 5 zu würfeln. Kannst du das kurz machen?
Mache ich. Brennt.
Brennt.
6. 2.
Die 2. Dann nehme ich den Zettel hier. Das ist der Hendrik. Hendrik Krönert, glaube ich. Der kommt, jawohl, der kommt. Und ja, Hendrik, du darfst 2 Stunden früher mit rein. Ist doch klasse.
Super.
Sehr schön. Also ich schicke dir das nochmal per E-Mail und ich glaube, wir sind sogar im gleichen Hotel. Also das ist nee, die Hälfte der Leute. Also Moondragon kommt ja und der Hendrik kommt und der Fischbauch kommt und noch diverse andere. Also das wird so ein schönes Schon wieder so ein kleines Familientreffen. So.
Das ist doch schön.
Analoges Familientreffen.
Man sieht gespannt, sich mal
was,
wieder.
Ich bin gespannt, was die Leute da so aufpicken an Schnäppchen. Ach, das wird wieder schön. Also Darmstadt Fotobörse, wer noch kommen will, lohnt sich auf jeden Fall. Ist eine der geilsten Fotobörsen mit ganz vielen gebrauchten Sachen und findet in Darmstadt statt. Findet in Darmstadt statt. Und offizieller Öffnung der Türen um 10 Uhr. Einfach mal Fotobörse Darmstadt im Netz suchen und ja.
Findet in Darmstadt statt, ist sowas wie kommst du aus Australien?
Nee, kommst du, wenn du aus Australien kommst, bist du fast schon Indonesien.
Das stimmt.
Wollte ich nochmal gesagt haben. Ja, ich glaube, wir haben noch eine Amtshandlung zu tun.
Und zwar diese hier.
Die Katzentüre.
Ja, lass jucken, Kumpel. Was war das?
Das ist eine Sina. Sina Großformatkamera. Das ist
Sinar.
Sinar. S-I-N-A-R. Sinar. Da gibt es verschiedene Modelle. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches Modell es ist. Das hat jemand auf dem Analog-Workshop in Braunschweig vor einer ganzen Weile dabei gehabt und ich hatte das damals aufgenommen und habe jetzt irgendwie kürzlich die Datei wieder entdeckt und dachte mir, das muss ich doch nochmal in die Sendung bringen. Ja, groß, sehr mechanisch, so, das ist eher so eine Studiokamera, so eine Monorail, also die hat so eine optische Bank, die hat so ein Rohr in der Mitte und dann obendrauf die Rück- und die Vorderstandarte und alles. Und Sina ist eine sehr technische Kamera und wie gesagt, wurde und wird oft im Studio eingesetzt und ja, so klang das Teil.
Ja, sehr geil.
Fender gut. Das
Teil. Ja, ich sehe hier gerade im Chat Thorsten, jawohl, nur eine Amtshandlung, keine neue Aufgabe, denn die aktuelle Aufgabe heißt ja Kunstwerk, die läuft seit dem 17.11. und läuft noch bis zum 1.12. und meinem Kalender nach ist das noch nicht diese Woche, sondern nächste Woche.
Korrekt. Also, da würde ich sagen, in diesem Sinne, hier Chatroom, bitte alle gleichzeitig und laut und deutlich 3, 2, 1.
Happy Shooting!
Ah, das Delay ist immer noch da, aber nicht mehr so groß. Ich hab am Server gedreht.
Du hast das Delay runtergeschubst?
Jawohl, vor die 8 Sekunden vom letzten Mal, die sind jetzt auf, ich glaube, 2 oder 3 Sekunden maximal runter. Ha.
Die heutige Folge wird euch... Was?
Entschuldigung.
Das ist so klar.
Ich wollte die Livestream... Nein, ich wollte die Livestream-Hörer kurz warnen, dass die Jingles immer etwas laut kommen.
Der ist jetzt aber live gesprochen. Oder wollen wir heute mal am Stück aufnehmen? So richtig Guerilla.
Mit Musik und Guerilla. Voll jetzt. Los. Markierung. Los.
Gar kein Zensurfenster mehr.
Zensurfenster, hätten wir das denn jemals gebraucht?
Ja, weiß man das?
Ach, ja.
Nicht, dass du plötzlich blank ziehst und ich kann dann nicht mal mehr das Not ausdrücken.
Ich akustisch blank ziehe? Ja, toll. Genau. Guck mal, ich bin nackig, ich hab keine Hose an.
Ja. Du musst nur den Nippel durch die Lache ziehen. Ja, deswegen sind wir auch Happy Shooting. Vielleicht habe ich auch einfach nur eine alte Version davon. Ist mir auch egal.
Vielleicht,
ich
mache das jetzt zu. So. Kapierst du das einfach nicht? Ach,
kann mich doch alles mal in die Füße fassen. So.
Können wir jetzt endlich anfangen?
Mann. Jetzt brauche ich das hier noch und das und so und hier.
Wieso
und
bereitest da du dich eigentlich immer während der Sendung vor?
Ja. Das machen andere auch so. Bei denen gehört das sogar zum Podcast. Also sollen sich Leute nicht beschweren. Kriegen wenigstens was geboten für das Geld, was sie nicht bezahlen. Wir haben übrigens einen Flatter-Button auf der Homepage, haben wir das schon erwähnt? Auf happyshooting.de kann man es auch flattern. Jede Folge.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.